Im Sommer 2008 war ich 20 Jahre alt und lebte bei meiner Mutter. Ich wurde wirklich krank davon. Meine Mutter und ich haben uns immer sehr gut verstanden, aber zu dieser Zeit begannen unsere Lebensstile völlig inkompatibel zu werden und es begann, unsere Beziehung etwas zu belasten. Ich erinnere mich, dass ich eine Kopie unserer lokalen Zeitung kaufte, die Anzeigen durchblätterte und dann eine etwas deprimierende Erkenntnis hatte. Wenn ich in der Gegend bleiben wollte und eine Wohnung wollte, die tatsächlich schön war, würde das einen großen Teil meines monatlichen Einkommens kosten. Es war machbar, aber nur knapp. Also, wenn ich noch über ein bisschen verfügbares Einkommen verfügen wollte, musste ich nach einem möglichen Mitbewohner suchen. Und da kam mir Andrew in den Sinn. Andrew war schon seit etwa einem Jahr in meinem engeren Freundeskreis. Ein gemeinsamer Freund hatte uns einander vorgestellt und da wir viele gemeinsame Interessen hatten, wurde er ein regelmäßiger Begleiter bei unseren Abenden im Pub. Er schien mir ein ganz okayer Typ zu sein. Definitiv ein bisschen seltsam, aber wir alle waren irgendwie seltsam auf unsere eigene Weise. Und als ich anfing, nach einer Wohnung zu suchen, schlief Andrew nach einem Streit mit seinem Stiefvater auf dem Boden eines gemeinsamen Freundes Zimmers. Wir fragten ihn, warum er rausgeworfen worden war, und er erzählte uns, dass es wegen eines Streits mit dem Stiefvater war. Sie hatten sich in eine hitzige Diskussion verwickelt, standen sich gegenüber und, wie Andrew es ausdrückte, hatte er ihm eins ausgewischt. Das passte perfekt in das Stereotyp des bösen Stiefelternteils. Und da die meisten von uns aus Scheidungsfamilien kamen, hinterfragten wir das nie, sondern klatschten eher. Wir dachten, er sei hart wie Nägel, weil er sich so mit dem Stiefvater angelegt hatte. Also hatte unser gemeinsamer Freund überhaupt kein Problem damit, Andrew bei sich aufzunehmen, auch wenn er das Zimmer mit ihm teilen musste. Und ich hatte kein Problem damit, für ihn zu bürgen, damit er einen Job bei der gleichen Firma bekam, bei der auch ich arbeitete. Er hatte also ein bisschen Einkommen und brauchte eine Unterkunft, also war Andrew die naheliegende Wahl, mein neuer Mitbewohner zu werden. Ich fragte ihn, was er davon hielt und wie du dir vorstellen kannst, war er total aus dem Häuschen über die Idee, endlich eine eigene Wohnung zu haben. Er hatte kein Geld, um seinen Anteil an der Kaution zu bezahlen, aber ich sagte ihm, dass es nicht schlimm sei. Alles, was er tun musste, war, mir am Ende jedes Monats die Hälfte der Miete zu geben und ich würde die Rechnungen und die Gemeindesteuer übernehmen, bis er mehr Stunden in der Bar bekam, in der ich ihm einen Job besorgt hatte. Und wenn er es sich dann leisten konnte, könnte er mehr Geld für die Rechnungen und so weiter beisteuern. Wir einigten uns per Handschlag auf diese Vereinbarung. Dann rief ich einige potenzielle Vermieter an und fand schließlich eine anständige Wohnung in genau der Gegend, die ich mir erhofft hatte. Der erste Monat mit Andrew war tatsächlich großartig. Es war das erste Mal, dass wir beide in einer eigenen Wohnung lebten, also waren wir beide total begeistert, mindestens die erste Woche lang. Aber dann, nachdem wir uns in die Routine eingelebt hatten, fiel mir auf, dass doch nicht alles so rosig war, wie es auf den ersten Blick schien. Er zahlte seine Miete pünktlich, hielt sein Zimmer ordentlich und hielt den Lärmpegel in seinem Raum niedrig, wenn ich schlafen musste. Abgesehen davon war er ganz gut, um mit ihm abzuhängen. Wir mochten die gleichen Filme, die gleiche Musik und das gleiche Essen, also gab es eigentlich nichts, worüber wir uns streiten konnten. Das passte mir natürlich perfekt. Und ich fühlte mich wie ein richtig cleverer Typ, weil ich den besten Mitbewohner gewählt hatte. Doch dann bemerkte ich, dass nicht alles so war, wie es schien. Der einzige große Unterschied zwischen Andrews und meinem Job war, dass ich viel später arbeitete als er. Er war um etwa 2 Uhr morgens fertig, während mein Arbeitsplatz bis 5 Uhr morgens offen blieb. Manchmal kam Andrew vorbei, um ein Getränk zu trinken und seine Trinkgelder auszugeben, aber meistens ging er direkt nach Hause. Das war auch der Fall an dem Abend, an dem ich nach Hause kam und einen seiner wöchentlichen Gehaltsabrechnungen auf dem Tisch fand. Ich weiß, es ist nicht gerade fair, in die Gehaltsabrechnung eines anderen Mannes zu schauen, aber sie lag direkt vor mir auf dem Tisch, als ich mich hinsetzte, um mein Abendessen nach der Arbeit zu essen. Ich dachte, ich wüsste ungefähr, wie viele Stunden er gearbeitet hatte, also sollte der Betrag auf der Gehaltsabrechnung irgendwo zwischen 150 und 200 Pfund liegen. Doch statt eines Betrags in dieser Nähe stand auf der Rechnung, und ich erinnere mich noch genau daran, 37,38 Pfund. Ich erinnere mich an diese Zahl, weil ich die Gehaltsabrechnung mehrere Minuten lang ungläubig anstarrte und mich fragte, woher er sein Geld bekam. Er gab richtig viel aus wie ein absoluter Matrose, und obwohl er ein schönes Trinkgeld verdiente, war es nicht genug, um so verschwenderisch damit umzugehen. Das Verwirrende war, dass er in der Woche, für die die Abrechnung datiert war, viermal weg war. Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und jedes Mal trug er sein schwarzes Arbeitshemd und seine eleganten Schuhe. Er sagte mir nichts darüber, nicht zur Arbeit zu gehen. Wenn er an den Tagen, an denen er hätte arbeiten sollen, zu Hause geblieben wäre, hätte ich mitbekommen, dass er nicht genug arbeitete, um die Miete zu decken. Aber er war viermal unterwegs, in seiner Arbeitskleidung. Ich wollte ihn nicht darauf ansprechen. Ich hätte nicht in seine Gehaltsabrechnung schauen sollen. Aber ich konnte nicht anders, als mir Sorgen zu machen, dass er vielleicht am Ende des Monats nicht genug Geld für seinen Anteil an der Miete hätte. Doch als das Ende des Monats kam und er tatsächlich genug Geld hatte, vergaß ich alles. Es hätte ein Fehler in der Lohnabrechnung der Firma sein können, oder vielleicht hatte er die Stunden in der folgenden Woche nachgearbeitet. Jedenfalls hatten wir die Miete, also war ich nicht besorgt. Aber rückblickend war das erste große Anzeichen, dass etwas nicht stimmte. Das nächste große Anzeichen, dass Andrew nicht der gute Typ war, den wir alle dachten, war, als er anfing, mit einem Mädchen namens Julia auszugehen. Julia, nicht ihr richtiger Name, war ein nettes, schüchternes und zurückhaltendes, aber sehr hübsches Mädchen. Ich hatte sie schon oft gesehen, aber nie wirklich mit ihr gesprochen, außer wenn ich ihr ein Getränk servierte, bis sie und Andrew anfingen, miteinander zu gehen. Eines Tages stand ich in der Schlange bei McDonald's, um nach der Arbeit etwas zu essen, als Julia hereinkam, nachdem sie ihren eigenen Arbeitstag beendet hatte. Sie kannte mich als Andrews Mitbewohner, also kamen wir ins Gespräch. Während unseres ersten Gesprächs erwähnte sie plötzlich etwas, das mir auf einmal aufhorchen ließ. Obwohl Andrew nur ein einfacher Barback in dem Laden war, in dem er arbeitete, dachte Julia, dass er ein Assistentmanager war. Es kam zur Sprache, als sie meinte, ich weiß, dass Andrew diesen AM-Job im Drexo Lounge bekommen hat, also haben wir uns schon seit ein paar Wochen nicht gesehen. Ich erinnere mich, dass ich etwas sagte wie, okay, tut mir leid, das zu hören, und dann das Thema wechselte. Was ich im Nachhinein hätte tun sollen, war, Julia zu sagen, dass Andrew kein Assistentmanager war und er nicht beschäftigt war, sondern die ganze Woche über faul in der Wohnung herumhing. Aber ehrlich gesagt war ich überrascht zu erfahren, dass Andrew Julia erzählt hatte, dass er ein Assistentmanager war. Ich wusste, dass es eine Lüge war. Es war einfach unmöglich, dass er nach 3 bis 4 Monaten Arbeit und nur mit 20 Stunden die Woche so eine Beförderung bekommen hatte. Doch ich wollte nicht, dass sie die Wahrheit von mir erfährt, weil das wahrscheinlich unglaublich egoistisch klang. Julia in der Unwissenheit zu lassen, damit ich nicht diejenige war, die ihr die Wahrheit sagen musste. Aber ich war zu diesem Zeitpunkt auch immer noch Andrews Freund, also wollte ich ihm die Chance geben, das Richtige zu tun, was rückblickend genauso sinnvoll war wie eine Fliegentür auf einem U-Boot, wie man so schön sagt. Ich werde nicht auf den gesamten Austausch eingehen, weil es ungefähr 10 Seiten dauern würde, alles aufzuschreiben, aber die Kurzfassung ist diese. Andrew hatte auch Julia übel angelogen, und das nur, um sie dazu zu bringen, mit ihm zu schlafen. Als er dann keine Lust mehr hatte, sie zu sehen, schob er ihr Lügen über seine neuen Trainingsstunden und Verantwortlichkeiten unter. Er hatte die arme Julia, die niemals etwas gesagt hätte, dann abgewickelt. Und das Schlimmste war, dass er stolz darauf war. Ich war entsetzt. Jetzt weiß ich, das klingt vielleicht ein bisschen snowflakey, aber ich war wirklich geschockt. Ich hatte keine Ahnung, dass Andrew zu so etwas Manipulativem fähig war. Aber als ich auch nur die kleinste Missbilligung zeigte, tat er so, als würde ich die Polizei rufen oder so. Er sagte, das wäre doch normal, dass man ein paar kleine Lügen erzählt, um zu beeindrucken. Sie wird doch nicht beeindruckt sein, wenn ich ihr sage, dass ich ein Barback bin, oder? Ich konnte diese verdrehte Logik irgendwie nachvollziehen, aber was ich nicht verstand, war, warum er sich so wohl dabei fühlte, etwas zu lügen, das Julia früher oder später sowieso herausfinden würde. Und zu meiner Erstaunen war die Idee, dass Julia ihn bei der Arbeit besuchen könnte, für Andrew tatsächlich eine neue und erschreckende Vorstellung. Für einen ganz kurzen Moment sah ich einen Hauch von Angst in seinen Augen, doch dann rappelte er sich zusammen, zuckte mit den Schultern und sagte mir, dass sie es nie herausfinden würde aus Gründen wie X, Y und Z. Der Hauptgrund war, dass es nicht der Ort war, an dem sie normalerweise trank. Ich erinnerte mich daran, wie ich fast sagte, es sei denn, ich sage es ihr einfach. Aber im Nachhinein klingt das wahrscheinlich feige, aber ich wollte einfach keinen Streit mit meinem neuen Mitbewohner. Er war ein Arsch, aber ich fand immer noch nicht, dass es meine Verantwortung war, alles wieder gerade zu biegen, besonders wenn ich glaubte, dass das karmische Rad irgendwann zurückkommen würde, um ihn ins Gesicht zu schlagen. Also hielt ich meinen Mund, zumindest eine Zeit lang. Ich habe ja gesagt, dass Andrew ein anständiger Mitbewohner war und immer sauber machte und den Ort ordentlich hielt. Nun, das hielt nicht länger als etwa 4 Monate, denn langsam, aber sicher, begann sein Hygienestandard zu sinken. Ich werde nicht auf all die langweiligen Kleinigkeiten eingehen, wie dass er Geschirr stehen ließ und so weiter. Ich springe also direkt zu dem Punkt, an dem ich bemerkte, warum Andrew niemals ein Mädchen mit in die Wohnung brachte. Ich war nie in seinem Zimmer gewesen. Ich brauchte es auch nicht. Und da seine Tür weiter den Gang runter war, hatte ich nie einen Blick hineinwerfen können. Ich hatte das Zimmer gesehen, als wir eingezogen waren, aber danach hatte ich nie wieder einen Blick hineingeworfen. Es gab diesen Bro-Code, den junge Männer, die zusammenleben, sehr schnell lernen. Man platzt nicht einfach in das Zimmer eines anderen. Deswegen hatte ich auch fast 150 Tage lang keinen Blick in Andrews Zimmer geworfen. Als ich schließlich einen Blick in sein Zimmer warf, schlug mir der Schock regelrecht ins Gesicht. Ich war ziemlich naiv und dachte damals noch, nein, er würde nicht versuchen, mir so etwas zu verschweigen. Doch mit Schrecken stellte ich fest, dass er es doch tat, und das auf die widerlichste Weise. Eines Tages, als ich mein iPhone-Ladegerät nicht finden konnte und fragte, ob er es sich ausgeliehen hatte, schwor er hoch und heilig, dass er es nicht genommen hatte. Kurz entschlossen beschloss ich dann, sein Zimmer zu überprüfen, falls er es ausgeliehen und vergessen hatte, es zurückzugeben. Ich dachte mir noch, als ich den Gang entlang ging, ich frage mich, wie das Zimmer aussieht. Doch als ich die Tür öffnete, wäre ich fast aus den Latschen gekippt. Das Erste, was mir entgegenkam, war der Gestank. Es roch schrecklich, und plötzlich wurde mir klar, wo einige unserer Tassen und Teller hingekommen waren. Sie waren in seinem Zimmer verstreut, mit Schimmelresten von Essen, das schon wochenlang dort stand. Überall lagen stinkende Klamotten herum. Der Spiegel hatte wirklich Spritzer darauf, als hätte er Pickel ausgedrückt, und auf dem Tisch stand eine fast leere Bierflasche, deren Rest längst verschimmelt war. Das waren nur einige der ekelerregenden Dinge, die ich entdeckte, als ich vorsichtig durch Andrews Zimmer schlich und jeden verdächtig starr aussehenden Socken wie eine Landmine behandelte. Ich fand schließlich mein iPhone-Ladegerät. Er hatte es genommen, aber statt ihm eine Nachricht zu schicken wie »Du Idiot, du hast es genommen«, war ich so verblüfft von dem Zustand seines Zimmers, dass es mich aus der Bahn warf. Ich konnte einfach nicht glauben, wie er lebte. Und ich konnte nicht fassen, dass ich die ganze Zeit in der nächsten Wohnung geschlafen hatte, ohne es zu wissen. Ich dachte immer, dass Andrew keine Mädchen mit in die Wohnung brachte, weil es eine Art Respekt war. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir keine Party-WG führen wollten, also dachte ich, dass er damit seine Seite der Vereinbarung hielt. Doch es war nicht das. Es war, weil sein Zimmer ein verdammtes Schweinestall war. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, war es eher ein Mülldeponie. Wenn er sein Zimmer so haben wollte, konnte er das tun, aber wie schon vorher gesagt, war das Problem, dass sein Mangel an Hygiene langsam auf die gesamte Wohnung übergriff. Als ich das ansprach, gab es ein ziemliches Argument. Er dachte, dass ich übertreibe und erklärte, dass er einfach erschöpft war und ich nicht anfangen sollte, ihn wegen ein paar schmutziger Teller im Waschbecken anzumeckern. Ich sprach noch nicht einmal den Zustand seines Zimmers an, weil ich nicht wollte, dass das Gespräch noch weiter eskalierte. Ich begann zu denken, dass mit Andrew vielleicht wirklich etwas nicht stimmte, dass er möglicherweise Hilfe brauchte. Und als sein Freund wollte ich ihm helfen. Aber das führte nur zu noch mehr Spannungen zwischen uns. Ich werde euch nicht mit jeder kleinen Auseinandersetzung langweilen, aber als alles auf den Höhepunkt zusteuerte, kam es richtig dicke. Wir waren Anfang August 2008 zusammengezogen und bis Februar 2009 redeten wir kaum noch miteinander. Andrew hatte nur die Hälfte von dem gezahlt, was er für die Miete im Februar versprochen hatte, so dass ich keinen anderen Ausweg hatte, als den Rest zu übernehmen, bis er in seinem neuen Job bezahlt wurde, den er sich höchstwahrscheinlich nur gesucht hatte, nachdem er von seinem ersten Job gefeuert wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich war nicht wütend, dass ich ihm aushelfen musste, aber ich war wütend, weil er wusste, dass wenn ich das nicht täte, wir beide aus der Wohnung fliegen würden, nicht nur er. Er wusste, dass ich keine Wahl hatte, und er nutzte das voll aus. Als alles auf den Höhepunkt zusteuerte, kam es richtig dicke. Wir waren Anfang August 2008 zusammengezogen und bis Februar 2009 redeten wir kaum noch miteinander. Andrew hatte nur die Hälfte von dem gezahlt, was er für die Miete im Februar versprochen hatte, so dass ich keinen anderen Ausweg hatte, als den Rest zu übernehmen, bis er in seinem neuen Job bezahlt wurde, den er sich höchstwahrscheinlich nur gesucht hatte, nachdem er von seinem ersten Job gefeuert wurde, aber das ist eine andere Geschichte. Ich war nicht wütend, dass ich ihm aushelfen musste, aber ich war wütend, weil er wusste, dass, wenn ich das nicht täte, wir beide aus der Wohnung fliegen würden. Nicht nur er. Er wusste, dass ich keine Wahl hatte, und er nutzte das voll aus. Dann kam der Mittwochabend ungefähr um 2 Uhr nachts. In meine Bar kamen Andrews neue Kollegen. Ich bemerkte sofort ihre Slug-and-Lettuce-Uniformen und ging davon aus, dass sie seine Kollegen waren, die nach der Arbeit noch einen Drink wollten. Sie gingen zur Bar, ich ging rüber, um sie zu bedienen, und nachdem ich ihre Bestellung zusammengestellt und ihnen den Preis genannt hatte, fragte eine von ihnen, »Hey, du bist doch Ralph, oder?« Ich nickte, woraufhin das gleiche Mädchen sagte, »Oh, wir arbeiten mit Andrew zusammen.« Aber obwohl ich immer noch auf die Bezahlung wartete, rührte niemand so viel wie eine Bankkarte oder einen Geldschein aus ihren Taschen oder Geldbörsen. Ich dachte mir, Wein okay, gut für euch, aber ich brauche immer noch die Bezahlung für die Drinks. Und als ich das sagte, schauten mich Andrews neue Kollegen verwirrt an. Sie erzählten mir, dass Andrew ihnen gesagt hatte, dass, wenn sie in meine Bar kämen und mich fände, ich ihnen kostenlos Drinks geben würde. Ich verdrehte nur die Augen und sagte etwas wie, »Klingt genau wie Andrew, ich werde mal mit ihm reden.« Und das war alles Blödsinn, weil ich einfach über seine blöden kleinen Lügen zu den Leuten schon so sauer war. Aber meine Bemerkung schien Andrews neuen Kollegen wirklich zu missfallen. Sie sagten nichts, schauten sich nur gegenseitig an, bezahlten die Drinks und gingen dann. Ein paar Runden später, vielleicht eine Stunde später, kam ich wieder zu ihnen, um sie zu bedienen. Diesmal hatte ich keine Schwierigkeiten, die Bezahlung zu bekommen. Doch als ich die Rechnung aufgab, fragte mich eines der Mädchen, ob ich es genießen würde, mit Andrew zusammenzuwohnen. Ich war einfach sehr ehrlich zu ihnen, sagte ihnen, dass es mir nicht wirklich gefiel, aber sagte nichts weiter dazu. Dann taten sie wieder so, als wäre ein schwerwiegendes Vergehen begangen worden. Das gleiche Mädchen sagte mir, dass ich dankbarer sein sollte für das, was er für mich getan hatte, was mich ehrlich gesagt zum Lachen brachte, weil ich mich fragte, was zur Hölle er ihnen erzählt hatte. Nun, es stellte sich heraus, dass Andrew ihnen eine Menge über mich erzählt hatte und kein einziges Wort davon war wahr. Andrew hatte seinen neuen Kollegen erzählt, dass er mich vor der Obdachlosigkeit gerettet hatte. Er behauptete auch, dass es er war und nicht ich, der sich um den Großteil der Rechnungen kümmerte und dass ich nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten konnte, weil ich am chronischen Erschöpfungssyndrom litt. Wegen dieses chronischen Erschöpfungssyndroms hatte Andrew seinen Kollegen erzählt, dass ich Schwierigkeiten hatte, nach mir selbst aufzuräumen und dass er viel Zeit damit verbrachte, sicherzustellen, dass ich einen schönen, sauberen Ort zum Wohnen hatte. Und so war es aus ihrer Sicht zutiefst beleidigend und äußerst undankbar von mir, irgendetwas anderes als ewige Dankbarkeit gegenüber Andrew zu zeigen. Sie sagten mir das alles in einem sehr vorwurfsvollen Ton, als ob sie mich zurechtweisen wollten und ich mich schämen sollte, ein Undankbarer zu sein, aber so lief es nicht ab. Anstatt sie einfach anzuschreien, sagte ich meinem Vorgesetzten, dass ich vor Feierabend noch schnell eine Zigarette rauchen würde. Zu dieser Zeit war ich nicht mehr besonders beschäftigt und bat das Mädchen, das die meisten der Anschuldigungen gemacht hatte, nach draußen zu kommen, um ein höfliches Gespräch zu führen. Rückblickend denke ich, dass sie selbst Zweifel an Andrew hatte. Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre und dachte, dass der respektlose, undankbare Mitbewohner meinen Kollegen verleumdet hatte, hätte ich ihnen niemals einen Blick geschenkt. Aber sie kam nach draußen und hörte mir tatsächlich zu. Während ich ihr erklärte, wie fast alles, was sie erzählt bekommen hatte, eine Lüge war, brach ich alles für sie auf, sogar intime Details. Aber am Ende des Tages waren es nur Worte. Als ich ihr sagte, dass Andrew nicht in Teilzeit für eine Obdachlosenorganisation arbeitete, war sie total verwirrt. Es war ein Er-sagte-sie-sagte-Fall, und ohne tatsächlich zu überprüfen, was er ihr erzählt hatte, hinterließ ich sie in einer Art Nebel der Verwirrung. Das, was wirklich den Punkt verdeutlichte und ihr klarmachte, was für ein Lügner Andrew war, war das Foto von seinem Schlafzimmer. Ich hatte mit meiner Mutter über Andrews Situation gesprochen. Nicht nur, um mich über ihn zu beschweren, sondern weil ich wirklich ihren Rat wollte. Andrew war mir wirklich auf die Nerven gegangen, aber er war immer noch ein Freund. Und sein Verhalten schien weit mehr als nur Faulheit oder Arroganz zu sein. Ich dachte, es war wirklich etwas mit ihm nicht in Ordnung und es war vielleicht an seinen engen Freunden, etwas dagegen zu unternehmen. Ich brachte das Thema seines Schlafzimmers zur Sprache und wie bei allen anderen, denen ich es erwähnte, glaubten sie mir einfach nicht, dass es so schlimm war, wie ich es schilderte, bis ich es ihnen zeigte. Ich hatte ein Bild von seinem Zimmer gemacht, um meiner Mutter zu zeigen, dass ich die Situation nicht übertrieb, dass Andrews Zimmer in einem Zustand war, dass ich mir ernsthafte Sorgen um seine Gesundheit machte. Aber als seine neue Kollegin mich beschuldigte, der unordentliche Mitbewohner zu sein, fühlte ich, dass ich keine andere Wahl hatte, als ihr das Bild zu zeigen, wenn auch nur, um meinen Ruf bei einer Gruppe von potenziellen Stammkunden zu retten. Nun, needless to say, sie war entsetzt, und bevor einige von euch fragen, wie sie sicher wusste, dass es tatsächlich Andrews Zimmer war, nun ja, es gab einige klare Hinweise darauf, dass es definitiv sein Zimmer war. Zum Beispiel war Andrew ein großer Metallica-Fan und an seiner Wand hing ein großes Poster des Black Albums. Andrew rauchte auch damals Drumroll-Tabak und mindestens ein Dutzend der charakteristischen blauen Päckchen waren im Raum verstreut. Wenn man Andrew kannte und dieses Foto sah, wusste man einfach, dass es sein Schlafzimmer war. Und für das Mädchen, das die Anschuldigungen gemacht hatte, war es zutiefst schockierend. Ich meine, es wäre für jeden schockierend herauszufinden, dass vieles, was einem erzählt wurde, eine vollständige Lüge war, aber dieses Mädchen schien viel schlimmer als nur überrascht zu sein. Sie schien wirklich erschüttert. Ich erinnere mich, dass sie mich vor ihrem Weggang noch einmal fragte, ob ich sicher sei, dass Andrew nicht für eine Obdachlosenorganisation gearbeitet hatte, wo er angeblich mich getroffen und gerettet hatte. Ich sagte ihr, dass es mir wirklich leid täte, ihr diese schlechten Nachrichten zu bringen, aber dass Andrew nicht so war, wie sie dachte. Ich dachte nicht, dass er böse oder ein schrecklicher Mensch war, aber er hatte eindeutig Probleme mit dem Lügen und leider war sie seine neueste Opferin, in mehr als einer Hinsicht. Wenn ihr denkt, dass diese kleine Enthüllung der letzte Nagel im Sarg meiner Freundschaft mit Andrew war, dann habt ihr recht. Er war erst seit 2 Wochen in seinem neuen Job und jeder, mit dem er jetzt arbeitete, wusste, dass er ein Lügner war. Und nicht nur irgendein Lügner, sondern ein sehr produktiver. Da es ich war, der das Ganze aufgedeckt hatte, gab es einen solchen Streit, dass wir fast aufeinander losgegangen wären. Es war wahrscheinlich eine der interessantesten Auseinandersetzungen, die ich je mit Andrew hatte, weil mir klar wurde, dass er so viele Lügen erzählt hatte, dass er tatsächlich den Überblick darüber verloren hatte, wem er was gesagt hatte. Ich werde euch den gesamten Austausch nicht aufschreiben, aber es gab einen Moment, in dem mir klar wurde, dass er fast völlig den Überblick über seine Lügen verloren hatte. Aber anstatt irgendeine Art von Erleuchtung zu haben und zu erkennen, dass er entlarvt wurde, machte ihn die Tatsache, dass er aufgedeckt worden war, nur immer wütender und wütender. Wie gesagt, es kam nie zu einem physischen Streit, aber es sah kurzzeitig wirklich danach aus. Etwa eine Woche nach diesem großen Streit kam ich nach Hause von der Arbeit und entdeckte, dass Andrew ausgegangen war, aber seine Schlüssel in der Wohnung gelassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt schuldete er mir schon hunderte von Pfund an Miete, und da mein Name der einzige auf dem Mietvertrag war, hatte ich absolut keinen Anreiz, ihn einfach wieder hereinzulassen. Ich sagte ihm, er solle bei seiner Mutter bleiben. Lange Geschichte, aber die ganze Rausgeschmissenwerden-Situation war eine weitere Lüge. Als er das Geld, das er mir schuldete, hatte, würde er seine Sachen abholen. Nach einem freundlichen Austausch ließ er seine Mutter irgendwann bei mir anrufen, um auf seinen Wunsch hin nach seinen Sachen zu fragen. Aber nachdem ich ihr die ganze Wahrheit erzählt hatte, stellte sie sich auf meine Seite und stimmte zu, dass Andrew mir das Geld schulde. Am Telefon sagte ich ihr, dass ich gerne alles von ihm verpfänden würde, um wenigstens etwas Geld zurückzubekommen, aber ich würde es bevorzugen, die Sache wie anständige Leute zu regeln, ohne seine Sachen zu einem Pfandhaus zu schleppen. Und wisst ihr, was sie sagte? Das ist fair genug, Ralph. Ich werde Andrew bitten, dich anzurufen. Aber er rief mich nie zurück, weil Andrew viel dringendere Probleme hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Probleme überhaupt existierten, bis viel später. Statt es euch jetzt zu sagen, denke ich, ich lasse euch im Dunkeln, bis wir den Höhepunkt der Geschichte erreichen, den ich nun mit euch teilen werde. Eines Abends, als ich mich fertig machte, um zur Arbeit zu gehen, ging ich hinaus auf die Straße vor meiner Wohnung und sah, wie ein Auto mit eingeschaltetem Scheinwerfer anrollte. Zuerst dachte ich mir nichts dabei, nicht sofort. Aber dann, als ich mich vom Auto entfernte und in Richtung der Hauptstraße ging, wo meine Bushaltestelle war, bemerkte ich, dass die Lichter hinter mir immer heller wurden. Ich realisierte, dass das Auto nicht versuchte, an mir vorbeizufahren, sondern direkt hinter mir herfuhr und dabei auch noch schnell fuhr. Zum Glück fiel mir der Zusammenhang rechtzeitig auf und ich konnte einfach zurückspringen, um auf dem Gehweg einer anderen Person in Sicherheit zu gehen, als das Auto an mir vorbeirauschte. Es verfehlte nur knapp einen Laternenpfahl. Zuerst war es fast unvorstellbar, dass das Auto tatsächlich versucht hatte, mich zu überfahren. Ich dachte, es sei einfach ein aggressiver Fahrer in schlechter Laune oder so etwas. Doch dann erkannte ich, wer am Steuer saß. Es war Andrew. Er stieg aus dem Auto, das immer noch auf dem Gehweg stand. Der Motor lief und ging dann zum Kofferraum, um ihn zu öffnen. In dem Moment schrie ich: "Bist du verrückt? Du hast gerade versucht, mich überzufahren." Aber Andrew sagte nichts. Er öffnete nur den Kofferraum, nahm einen Golfschläger heraus und ging dann auf unseren Nachbarns Gehweg in meine Richtung. In diesem Moment hatte ich einen echten Schock, als ich merkte, dass er mir tatsächlich ernsthaften Schaden zufügen wollte. Das Einzige, was ich tun konnte, war mein kleines Taschenmesser, das an meinem Flaschenöffner hing, es war gerade mal einen Zoll lang, herauszuziehen und es wie ein verrückter Mensch umherzuwedeln, in der Hoffnung, dass es ihn abschrecken würde. Es half ein wenig, aber da er mit dem Golfschläger viel Schwung hatte, wusste er, dass er die Oberhand hatte. Als er näher kam, versuchte er mir mit dem Golfschläger den Kopf einzuschlagen. Das Schreien zog sofort den Hausbesitzer an, und als wir auf deren Gehweg fast einen Kampf lieferten, kam der Besitzer heraus und versuchte, uns zu stoppen, aber Andrew hörte nicht sofort auf. Er schaffte es, mir mindestens einen guten Schlag zu versetzen, der mich an den Rippen traf, bevor der Schrei des Hausbesitzers "Die Polizei ist unterwegs" ihn dazu brachte, zu stoppen. Er rannte zu seinem Auto, raste davon und ließ mich zitternd auf dem Gehweg der Frau stehen und mich bei ihr für den unerwarteten Streit entschuldigen. Als sie herausfand, was passiert war, war ihre Reaktion beinahe heilig. Sie fragte mich, ob ich reinkommen wolle, um eine Tasse Tee zu trinken, während wir auf die Polizei warteten, und genau das tat ich, nachdem ich bei der Arbeit angerufen hatte, um ihnen zu sagen, dass ich später kommen würde. Ich dachte, Andrew wollte mich verprügeln, weil ich sein Lügengeflecht aufgedeckt hatte. Und in gewisser Weise war es genau das, was passiert war. Aber der Grund, warum er so wütend wurde, dass er versuchte, mich zu töten, war nicht so sehr, dass ich ihn entlarvte, sondern die Reaktion der anderen, die er belogen hatte. Besonders die Reaktion der weiblichen Kollegin, die mich des Undanks bezichtigt hatte. Ich wusste das jedoch erst vielleicht 2 oder 3 Monate nach der Geschichte, als er sich aus der Wohnung ausgesperrt hatte, aber zu diesem Zeitpunkt wussten schon alle, was ich euch gleich erzählen werde. Es war praktisch Stadtgespräch. Ich kann nicht für das Rechtssystem jedes Landes sprechen, aber hier im Vereinigten Königreich gibt es ein Verbrechen nach einem Gesetz, das als Verletzung durch Täuschung bezeichnet wird. Sie verwenden nicht das Wort Verletzung, aber ich nehme es hier als Platzhalter für ein anderes Wort, das ihr wahrscheinlich nicht sagen könntet. Aber ich bin sicher, ihr wisst, welches Wort ich meine. Jedenfalls besagt das Gesetz, dass eine Verletzung durch Täuschung eine Situation ist, in der der Täter das Opfer in eine sexuelle Handlung hineinzieht, der es unter normalen Umständen nicht zugestimmt hätte, wenn es nicht getäuscht worden wäre. Täuschung kann in vielen Formen auftreten, wie falsche Wahrnehmungen, falsche Aussagen und falsche Handlungen. Es klingt ziemlich eindeutig. Du lügst, um jemanden ins Bett zu bekommen, und das ist eine Verletzung durch Täuschung. Aber zumindest nach englischem Recht sind die Kriterien für eine Verurteilung ziemlich eng. Im Wesentlichen muss die Anklage beweisen, dass das Opfer nicht mit dem Täter geschlafen hätte, wenn es nicht getäuscht worden wäre. Zum Beispiel, wenn ein Mann sich weigert, einer Prostituierten nach dem Geschlechtsverkehr zu bezahlen, fällt das nicht unter Verletzung durch Täuschung. Aber wenn man jemanden dazu bringt, zu glauben, man sei eine völlig andere Person, als man in Wirklichkeit ist, dann kann das durchaus eine Verurteilung zur Folge haben. Andrew hatte mit einer weiblichen Kollegin geschlafen, die mir ursprünglich vorgeworfen hatte, und deshalb war sie so eifrig, ihren neuen Geliebten zu verteidigen. Aber als sie herausfand, dass fast alles, was er ihr erzählt hatte, eine Lüge war, war sie natürlich am Boden zerstört. Zuerst dachte sie, dass es keine Möglichkeit gäbe, sich an ihm zu rächen, weil sie nichts von dem Verletzung durch Täuschung Gesetz wusste. Aber wenig wusste Andrew, dass seine neue Freundin eine Studentin an der Universität Sheffield war und dass eine ihrer Mitbewohnerinnen und besten Freundinnen eine Drittsemester-Jura-Studentin war. Nach einem ehrlichen Gespräch darüber, was für ein Mistkerl Andrew war, informierte die Freundin sie über das ganze BVD-Ding, Verletzung durch Täuschung. Und jetzt hatte sie tatsächlich rechtliche Mittel, um sich an ihm zu rächen. Und sie tat es. Andrew war wütend, dass ich allen die Augen geöffnet hatte. Aber der Grund, warum er mich töten wollte, war nicht so sehr, dass ich ihn bloßgestellt hatte, sondern die Reaktionen der anderen, denen er die ganze Zeit über Lügen erzählt hatte. Besonders die Reaktion der Kollegin, die mich des Undanks beschuldigt hatte. Ich fand das alles jedoch erst heraus, vielleicht 2 oder 3 Monate nach der Zeit, als er sich aus der Wohnung ausgesperrt hatte. Aber zu diesem Zeitpunkt wussten fast alle, was ich euch jetzt erzähle. Es war praktisch das Gesprächsthema der Stadt. Andrew war festgenommen worden, gegen Kaution freigelassen und dann ging alles etwa 6 Monate später vor Gericht. Zu diesem Zeitpunkt lebte er bei seinem leiblichen Vater außerhalb der Stadt, so dass man ihn während des gesamten Verfahrens nicht mehr in der Stadt sah. Alle hofften, dass das Mädchen und ihre Anwälte in der Lage sein würden, eine Verurteilung zu erreichen, und ich erinnere mich, dass ich später in den sozialen Medien von dem Prozess las und dachte, dass Andrew tatsächlich für das, was er getan hatte, ins Gefängnis kommen könnte. Aber leider, weil Andrew sich bei seiner Anhörung schuldig bekannte und dies in Anbetracht seiner ersten Straftat geschah, kam er mit nichts mehr davon als mit einer 2-jährigen Haftstrafe auf Bewährung. Alle, die von der Situation wussten, waren entsetzt, aber Andrew kam nicht völlig ungeschoren davon. Mit seinem Ruf ruiniert, musste er wegziehen. Und obwohl ein gemeinsamer Freund von uns ab und zu noch mit ihm in Kontakt steht, wissen wir so gut wie nichts darüber, wo er sich jetzt aufhält oder was er tut. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich diesem gemeinsamen Freund immer sage, dass ich nicht wissen möchte, was mit ihm passiert. Aber das hindert mich nicht daran, ab und zu an Andrew zu denken. Ich kam schließlich zu der Erkenntnis, dass es ein sicheres Zeichen für Soziopathie ist, so viele Lügen zu erzählen, wie Andrew es getan hat, oder anders gesagt, Andrew hatte einen schweren Fall von dem, was man Hauptrollensyndrom nennen könnte. Und das ist der Grund, warum er sich beim Lügen so wohl fühlte, weil andere Menschen ihm nicht wichtig waren. Selbst wenn Einzelpersonen herausfanden, dass er gelogen hatte, gab es keinen echten Verlust für ihn, weil es ihm nie darum gegangen war, was andere von ihm hielten. Es war ihm einfach egal. Was für Menschen wie Andrew jedoch auch typisch ist, ist, dass sie ihren Ruf sehr hoch schätzen. Denn wenn dir niemand vertraut, gibt es niemanden, den du täuschen kannst. Also als ich ihn entlarvte und auf eine Art und Weise die rechtliche Konsequenzen nach sich zog, machte es Menschen wie Andrew mörderisch. Ich frage mich manchmal, ob Andrew, egal wohin er gegangen ist, diesen ganzen Prozess des Lügens und Manipulierens von Menschen wiederholt hat. Und ich weiß, das klingt ein wenig kalt, aber irgendwie hoffe ich, dass er das getan hat. Ich hoffe, er hat sein Leben komplett neu aufgebaut, auch wenn es ein doppelmoralisches Kartenhaus ist. Denn das würde bedeuten, dass er tatsächlich weitermacht. Und ich hoffe das, weil die Alternative ist, dass er mich immer noch hasst, dass er immer noch wütend wird, wenn er daran denkt, dass ich ihn entlarvt habe und einfach darauf wartet, dass sich alles wieder beruhigt, bevor er zurückkommt, um seine letzte und blutige Rache zu nehmen. Mein Name ist Katharina, ich bin 21 Jahre alt. Und obwohl ich aus verschiedenen Orten komme, wohne ich momentan mit meinem Freund in Langley Park, Maryland. Ich studiere an der Universität von Maryland, aber was ich dort mache, ist für die Geschichte nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, dass ich durch eine spontane Entscheidung nicht meine erste Wahl der Unterkunft bekommen habe. Ich wusste, dass ich mit einer Mitbewohnerin leben würde. Und obwohl die Universität garantieren konnte, dass sie zumindest weiblich wäre, hatte ich keine Ahnung, ob wir gut miteinander auskommen würden. Als ich Aubrey zum ersten Mal traf, war ich erleichtert. Sie hatte hellblondes Haar, braune Augen und es war eindeutig, dass Rosa ihre Lieblingsfarbe war, nur durch ihre Kleidung und ihre Sachen. Ich sagte, oh mein Gott, Rosa ist auch meine Lieblingsfarbe. Und als sie aufschrie und mich umarmte, wusste ich, dass wir beste Freundinnen werden würden. Sie war super nett zu mir, fragte nach meiner Herkunft und sagte, dass sie meinen Akzent liebte, was mich unglaublich willkommen fühlen ließ. Mit Aubrey zu leben war genauso viel Spaß, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und obwohl sie definitiv gern feierte, sorgte sie dafür, dass unsere Wohnung ein friedlicher Ort zum Studieren und Entspannen war. Sie war lustig und anders als viele andere College-Mädchen war sie definitiv bildungsorientiert und nicht sozial orientiert, was genau das Leben war, das ich vermeiden wollte. Aber wir mussten uns trotzdem nach einer langen Woche entspannen. Also haben wir uns jedes Wochenende, Freitag oder Samstag, je nachdem, wann wir beide frei hatten, eine Flasche Wein besorgt und uns dann beim Schauen von Gilmore Girls oder Grey's Anatomy als Wine Moms geübt. Das wurde zu einer Art Routine für uns, aber wir mussten unsere Wine Mom Sessions immer um Aubreys Wochenendtreffen mit ihrem Freund planen. Aubreys Freund Nick schien ein wirklich toller Typ zu sein und ich hatte nicht wirklich etwas anderes von einem Mädchen wie Aubrey erwartet. Sie hatte so eine sanfte Ausstrahlung und er passte perfekt dazu, indem er super süß zu Aubrey war und auch sehr nett und höflich zu mir. Es kam sogar so weit, dass ich sehr dankbar war, mit jemandem so Nettem zusammenzuwohnen. Ich hatte einige Horrorstories über Psychos gehört, die das Leben ihrer Mitbewohner zur Hölle machten, und ich dachte wirklich, ich hätte dieser Kugel ausgewichen. Aber ich ahnte nicht, dass das Umziehen in diese Wohnheimwohnung bedeutete, dass ich die Hauptdarstellerin in meinem eigenen Horrorfilm werden würde. Wie gesagt, Aubrey und ich hatten unsere regelmäßigen Wine-Mom-Nächte mindestens alle 2 Wochen. Wir hatten uns entschieden, mit der Serie Only Murders in the Building zu beginnen, also war ich super aufgeregt, mich hinzusetzen, ein bisschen angetrunken zu werden und die ersten paar Episoden mit ihr zu schauen. Wir haben die ganze Woche darüber gesprochen und Aubrey schien auch total dafür bereit zu sein. Aber dann buchstäblich nur Stunden, bevor wir eine weitere Flasche weißen Wein aufmachen wollten, die uns jemand besorgt hatte, kam die schlechte Nachricht: Ihr Freund Nick hatte seinen Zeitplan kurzfristig durcheinander gebracht und war am kommenden Wochenende nicht da, also mussten sie entweder den Abend umplanen oder sich für 2 Wochen nicht sehen. Ich verstand ihre Situation total, also sagte ich ihr, sie solle einfach zu ihrem Freund gehen und wir könnten das Schauen der Serie ein anderes Mal nachholen. Sie bedankte sich, umarmte mich und lief los, um sich für das Date vorzubereiten. Aubrey sagte, dass Nick sie gegen 19 Uhr abholen würde, also bestellte ich gegen 18.30 Uhr Sushi von einem guten Laden außerhalb des Campus und wartete, um meinen Magen ein bisschen vorzubereiten, bevor ich mit dem Trinken begann. Gegen 19 Uhr sagte Aubrey, dass ihr Freund etwas zu spät sei, also tranken wir beide ein kleines Glas, bevor sie einen Anruf von ihm bekam, der ihr sagte, dass er vor der Tür sei. Sie umarmte mich noch einmal, sagte mir, ich solle Spaß haben beim Schauen von was auch immer, und dann ging sie raus, für was ich annahm, dass es der ganze Abend war. Ich trank mein erstes Glas Wein aus und ging dann in die Küche, um mir ein weiteres zu holen. Ich hatte vielleicht die Hälfte meines Sushi-Tellers gegessen, also war ich bereit für ein größeres Glas. Nachdem ich es mir eingeschenkt hatte, ging ich zurück, um noch mehr Gilmore Girls zu schauen und dabei ein wenig Tipsy mitzusingen, was niemand sehen oder hören sollte. Ich trank das erste Glas leer, während ich Rory bei ihrer Yale-Bewerbung zusah und goss mir noch ein weiteres ein, aber nur ein paar Schlücke in das dritte Glas und ich begann, mich etwas schlecht zu fühlen. Ich dachte, ich hätte einfach zu viel Sushi gegessen und dass es sich nicht gut mit dem Wein vertrug, aber wenn das der Fall war, musste ich einfach etwas langsamer machen und es ein bisschen verdauen, bevor ich weiter trank. Ich erwartete, dass das Gefühl der Übelkeit in 10 bis 15 Minuten verschwinden würde, aber zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich viel, viel schlechter und nicht nur übel, sondern auch sehr schwindelig und zittrig. Es kam der Punkt, an dem ich dachte, vielleicht hatte ich schlechtes Sushi gegessen oder vielleicht reagierte ich einfach schlecht auf den Alkohol, den ich getrunken hatte. Das war mir schon früher passiert, aber nicht mit Sushi, sondern mit etwas anderem. Am Ende entschloss ich mich, mich zum Erbrechen zu zwingen, nicht die glamouröseste oder attraktivste Lösung, aber zumindest hatte es beim ersten Mal wie ein Zauber gewirkt. Es war immer noch irgendwie widerlich danach, aber ich dachte, dass ich durch das Erbrechen vielleicht eine Lebensmittelvergiftung abgewendet hatte. Vielleicht war es das, denn nachdem ich geschlafen hatte, fühlte ich mich besser. Als ich am Morgen aufwachte, ging ich ins Badezimmer, steckte mir die Finger in den Hals und kotzte jede Menge halbverdautes Sushi und Wein aus. Es war abscheulich, aber ich dachte, es war nur eine Frage der Zeit, bis ich mich besser fühlte, jetzt, wo ich es aus meinem System hatte. Zum Glück fühlte ich mich etwas besser, aber der Wein und die Übelkeit hatten mich echt geschafft und ich fühlte mich super müde. Aber da ich eine sehr lange und anstrengende Woche hinter mir hatte, dachte ich nicht viel darüber nach und entschloss mich, ein paar Stunden ein Nickerchen zu machen. Danach, wenn ich mich besser fühlte, könnte ich vielleicht noch etwas anderes zu essen bestellen und die restliche Weinflasche austrinken, falls ich Lust dazu hätte. Ich nahm eine Dusche, putzte mir die Zähne und ging gegen 20.30 Uhr ins Bett, mit dem Wecker auf 2 Stunden später gestellt. Kurz nach 22 Uhr wachte ich ohne Wecker auf und als ich auf mein Handy sah, stand da 22.03 Uhr. Ich rollte mich um und dachte, Ich könnte noch die letzten 20 Minuten schlafen, aber dann hörte ich Stimmen aus dem Flur draußen. Es waren Aubrey und Nick. Aber anstatt in die Küche oder ins Wohnzimmer oder in Aubreys Schlafzimmer zu gehen, hielten sie draußen vor meiner Tür an und begannen miteinander zu flüstern. Zuerst fand ich das nicht alarmierend. Ich erwartete nicht, dass sie aus irgendeinem Grund in die Wohnung zurückkehrten, aber ich dachte, sie hätten einen guten Grund dafür. Sie sprachen leise, also mussten sie wissen, dass ich in meinem Zimmer versuchte zu schlafen, und ich fühlte mich wirklich dankbar, dass sie versuchten, den Lärm zu vermeiden. Doch dann hörte ich, was sie sagten, und es machte mir Übelkeit auf eine ganz andere Weise. Zuerst hörte ich, wie Nick Aubrey sehr ernst fragte, ob sie sicher sei, und er fragte immer wieder, »Bist du sicher? Bist du sicher? Hör mir zu, bist du sicher?« Aubrey antwortete mit etwas wie, »Ja, ich bin sicher. Sie war betrunken, als ich gegangen bin, und jetzt ist die Hälfte der Flasche leer. Ich war noch etwas benommen, also hatte ich zunächst nicht verstanden, warum Aubrey über mein Trinken sprach, aber als sich das Gespräch weiter entfaltete, begann ich zu verstehen, warum ich mich nicht nur übel fühlte, sondern auch müde. Nick fragte Aubrey, ob sie sicher sei, dass sie alles in die Flasche getan hatte, und Aubrey sagte, ja. Nick fragte dann, ob sie sicher sei, dass ich mindestens die Hälfte der Flasche getrunken hatte, und sie antwortete wieder mit, ja, dass wir nur ein kleines Glas geteilt hätten, bevor sie es in die Flasche getan hatte. Sie versprach, dass ich ohnmächtig sein würde, dass ich nicht aufwachen würde und dass, wenn sie es richtig machten, niemand jemals herausfinden würde, was sie getan hatten. Und genau da wurde mir klar, worüber sie redeten. Ich konnte es noch nicht ganz glauben. Noch nie hatte ich einen Moment erlebt, in dem ich dachte, das kann nicht wahr sein, das muss ein Albtraum sein. Aber genau in diesem Moment hatte ich diesen Gedanken. Ich tat das, was viele wahrscheinlich tun würden, in einem Moment, in dem der ganze Körper nur in Schock ist. Ich kniff mir nicht in den Arm, aber ich erinnerte mich eindeutig daran, mir zu sagen, das ist real. Wie sehr mich das erschreckte, ging weit über alles hinaus, was ich je erlebt hatte. Ich hörte Aubrey und Nick noch eine Weile weiter reden, aber ich konnte nichts mehr verstehen, bis ich das Wort »Ich liebe dich« hörte. Dann hörte ich Nicks tiefere Stimme leise sagen, »Ich liebe dich auch«. Und dann begann sich der Türgriff meiner Zimmertür zu drehen. Ich setzte mich aufrecht hin, noch zu erschöpft und verblüfft, um irgendetwas zu tun, aber ich starrte einfach auf die Tür, als sie sich öffnete. Es war noch dunkel, also konnten sie nicht sehen, dass ich aufrecht im Bett saß. Doch dann fragte Nick, soll ich das Licht anmachen? Und schaltete den Schalter um. In dem Moment sahen sie, dass ich wach war. Sie erstarrten genauso wie ich, aber im Gegensatz zu ihnen hatte ich Tränen in den Augen. Dieses Maß an Verrat, diese Ebene der Täuschung und des prädatorischen Verhaltens, es war nicht nur erschreckend, sondern auch herzzerreißend. Es gab eine Zeit, in der ich dachte, Aubrey und ich würden für immer Freunde sein, in einer Art, wie Erwachsene über ihre alten College-Freunde mit unendlicher Zuneigung sprechen. Aber all ihre Freundlichkeit, die Art, wie sie mich so willkommen fühlte, war alles eine Lüge. Nach dem, was sich wie eine viel längere Zeit anfühlte, was aber wahrscheinlich nur eine Sekunde war, in der wir uns alle ansahen, sagte Nick, »Hey, wie geht's?« Wenn das so klingt, als wäre es eine gewöhnliche Begrüßung gewesen, dann war es das definitiv nicht. Es war unangenehm und zögerlich, genau deshalb habe ich es so geschrieben, wie ich es getan habe. Er war völlig überrumpelt und trat, als er den Lichtschalter zurückdrehte, einen Schritt zurück. Aubrey schlüpfte an ihm vorbei und in mein Zimmer. Sie sagte mir, sie wollten nur nach mir sehen, weil es nicht wie mich sei, früh ins Bett zu gehen, und sie wollten nur sicherstellen, dass es mir gut ging. Aubrey versuchte, eine sehr normale Fassade zu wahren, aber auch sie hatte offensichtlich nicht erwartet, dass ich wach war. Ich sagte ihr, es ginge mir gut, ich sei nur nach einem langen Tag müde und möchte einfach in Ruhe schlafen. Ich wollte sie konfrontieren, mehr als alles andere. Aber im Hinterkopf hatte ich den Gedanken, was sie tun könnten, wenn sie Angst bekämen, dass ich die Polizei rufen würde. Es fühlte sich nicht wie der richtige Moment an, etwas zu unternehmen, weil jedes Teil meines Körpers danach schrie, zu fliehen, zu kämpfen oder zu verstecken, was auch immer nötig war, um so schnell wie möglich aus dieser Situation zu verschwinden. Aber dieses Gefühl, überrumpelt zu sein, von dem Wissen, dass ich durch das schwindelige Gefühl und die Müdigkeit schon verwundbar war, wusste ich, dass ich einfach so unauffällig wie möglich sein musste. Ich tat mein Bestes, um ein Lächeln aufzusetzen und so zu tun, als wäre alles normal, weil ich wusste, dass mein eigenes Sicherheitsgefühl davon abhing, dass sie glaubten, sie wären mit ihrem Versuch, mich zu betäuben, durchgekommen. Ich fühlte mich erst wieder halbwegs sicher, als ich sah, wie der besorgte Blick aus Aubreys Augen verschwand, und sie lächelte. Sie sagte mir, dass sie und Nick nur schnell ein paar ihrer Sachen holen wollten, weil sie die Nacht bei ihm verbringen würde, und sagte mir dann, dass ich sie anrufen solle, wenn ich etwas brauchte. Ich bedankte mich, bat sie, das Licht wieder auszuschalten, als sie rausging, und dann verließen sie das Apartment, während ich mich unter der Decke zusammenrollte, meine Hand vor den Mund legte und versuchte, sie nicht hören zu lassen, wie ich weinte. Ich war jung, naiv und hatte panische Angst um mein Leben. Und obwohl es logisch gewesen wäre, die Polizei zu rufen, war ich in diesem Moment mehr darauf fokussiert, jemanden zu finden, bei dem ich bleiben konnte, der mich sofort abholen würde. So kam es, dass ich den Typen anrief, der später zu meinem jetzigen Freund wurde. Wir hatten uns gerade ein wenig getroffen, waren noch nicht wirklich zusammen, aber ich mochte ihn und vertraute ihm genug, um ihn um Hilfe zu bitten. Ich wollte ihm jedoch nicht sagen, was ich vermutete, was passiert war. Ich sagte ihm einfach, es sei ein Notfall und ich brauchte Hilfe, und die musste schneller kommen, als es die Polizei tun konnte. Er fuhr dann zu mir, trug mich fast zu seinem Auto und blieb dann die Nacht bei ihm, ohne dass er den Grund für meine Aufregung wusste. Erst später, als ich die Polizei in seiner Wohnung rief und erwähnte, dass ich vermutete, dass meine Mitbewohnerin und ihr Freund mir etwas ins Getränk gemischt hatten, fiel ihm der Kiefer runter. Ich erinnere mich, wie er nervös durch den Raum ging, während er das nicht fassen konnte. Die Dispatcherin riet mir, ins Krankenhaus zu gehen, wenn ich mich immer noch übel fühlte, und ich erfuhr später, dass die größte Gefahr darin besteht, in Ohnmacht zu fallen und dann an Erbrochenem zu ersticken. Aber ich sagte ihr, dass ich dachte, das wäre nicht notwendig, weil ich es geschafft hatte, das, was immer es war, aus meinem Magen zu bekommen, bevor es seine volle Wirkung entfaltete. Die Dispatcherin fragte dann, ob ich bereit wäre, zwei Polizeibeamte zurück in die Wohnung zu begleiten. Ich sagte ihr, dass ich das tun würde, und sie gab mir ein bisschen Information darüber, was mich erwartete. Und dann fuhr ich mit meinem jetzigen Freund zurück zu der Wohnung, in der ich gerade betäubt worden war. Das Fahren dorthin war schrecklich, aber das Rückfahren fühlte sich anders an. Ich hoffte mit ganzem Herzen, dass Aubrey und Nick dumm genug wären, wieder in die Wohnung zu kommen, weil ich hoffte, sie in Handschellen zu sehen. Aber das war nur Wunschdenken meinerseits, denn als wir die Wohnung betraten, waren sie nirgendwo zu finden. Aber die Flasche Wein, die ich getrunken hatte, war auch verschwunden. Die beiden Polizisten, die wir trafen, waren sehr daran interessiert, die Flasche zu finden, aber Aubrey und Nick hatten den Weitblick, sie mitzunehmen. Sie hatten offensichtlich vermutet, dass ich sie durchschaut hatte, und wie es bei wirklich bösen Verbrechern üblich ist, versuchten sie ihr Bestes, um alle Beweise zu verstecken. Aber die Beweise, die sie nicht verstecken konnten, waren in meinem Blut und Urin. Ich dachte, ich hätte sie, weil ich wusste, dass das, was auch immer sie mir gegeben hatten, garantiert in einem Drogentest auftauchen würde, wenn ich schnell genug einen Test machen ließ. Ich erzählte den Polizisten, dass ich vorhätte, das zu tun, aber einer von ihnen nahm mich beiseite und erklärte mir eine sehr erschreckende Wahrheit. Ohne direkte Überwachung der Küche und ohne die verdächtige Weinflasche und das Flaschenetikett als Beweismittel war die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass mein Fall überhaupt vor Gericht kommen würde. Sie könnten Aubreys Zimmer durchsuchen und auch Nicks Sachen, aber wenn sie sich meiner Absicht, sie aufzufliegen, bewusst wären, wäre die Chance, dass die Polizei irgendetwas finden würde, äußerst gering. Sie hatten schon ein Beweisstück erfolgreich beseitigt, also war es wenig wahrscheinlich, dass sie weitere Beweise einfach herumliegen ließen, die die Polizei finden konnte. Der Polizist sagte mir, dass der beste Ratschlag, den er mir geben könne, sei, irgendwo anders unterzukommen, meine Sachen zu packen und nie wieder etwas mit Aubrey zu tun zu haben. Ich war entsetzt. Ich konnte nicht glauben, dass ein Polizist so zynisch an die Durchsetzung des Gesetzes heranging, aber im Rückblick war er völlig richtig. Ich bestand darauf, dass er und sein Partner Aubreys Zimmer durchsuchten, nach Spuren von K oder GHB oder was auch immer sie mir gegeben hatten, aber sie fanden nichts, genau wie der eine Polizist es gesagt hatte. Ich hörte später, dass die Polizisten auch Nicks Wohnung durchsucht hatten und er voll kooperiert hatte, was vermutlich bedeutete, dass er seine Wohnung gründlich nach Beweisen abgesucht hatte. Und das war eines der schlimmsten Dinge an der ganzen Situation, zu wissen, dass sie damit durchkamen und es wahrscheinlich nicht das erste Mal war, dass sie so etwas versuchten. Aubrey ist dieses Jahr nicht mehr auf den Campus zurückgekehrt, zumindest habe ich sie in den letzten Wochen nicht mehr gesehen, also nehme ich an, dass sie aus irgendeinem Grund abgebrochen hat, und das ist mir völlig recht. Ich hoffe, sie ist für immer verschwunden. Wenn sie es tatsächlich ist, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass der Campus dieses Jahr ein viel, viel sicherer Ort ist, ohne Aubrey und Nick. Das ist 1976 passiert. Ich weiß, ich bin ein alter Mann und es ist eine ziemlich alte Geschichte, aber ich verspreche dir, sie ist gut. Alles begann im Sommer 76, als ich beschloss, nach Kalifornien zu ziehen, in der Hoffnung, dass es ein großes Abenteuer werden würde. Es war eine gute Idee, aber die Umsetzung war ein totaler Albtraum und am Ende kehrte ich weniger als ein Jahr später nach Arkansas zurück. Was in Sacramento passierte, hatte viel damit zu tun, besonders ein unerwünschter Mitbewohner, den ich hatte. Als ich ankam, war ich zu jung für die Hippie-Bewegung, also habe ich den berühmten Sommer der Liebe oder die Proteste gegen den Vietnamkrieg nicht miterlebt. Aber was sie mit meinem Vater während des Krieges machten, war schrecklich. Er kam verändert zurück. Es war, als ob ein Teil seiner Seele im Kampf verloren gegangen wäre. Also beschloss ich Mitte der 70er Jahre, dass ich nach San Francisco ziehen musste, um mich frei zu fühlen. Mein Vater gab mir $100 für das Bus-Ticket, mit der Bedingung, dass ich die Highschool abschloss. Also arbeitete ich hart und schaffte es. In diesem Sommer stieg ich in einen Greyhound-Bus nach San Francisco, machte aber einen Zwischenstopp in Sacramento, um einen Freund aus dem Ferienlager zu besuchen und blieb dort, weil seine Eltern ein extra Zimmer hatten. Also dachte ich, ich könnte eine Weile bleiben. Die Zeit verging und nachdem ich meine ersten Gehaltschecks gespart hatte, beschloss ich, es war an der Zeit, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Dann fand ich eine Anzeige für eine Wohnung zur Miete und nach einem schnellen Besuch stellte ich fest, dass es ein großartiger Ort war. Es hatte 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und alle Annehmlichkeiten, die man sich wünschen konnte. Eine Küche, ein Waschraum, ein Fernseher und sogar eine Garage. Und das Beste war, die Miete war lächerlich niedrig. Die anderen beiden Jungs, die dort lebten, waren berufstätig, also hatte ich keine Gelegenheit, sie vorher kennenzulernen und sie ließen mich nicht in ihre Zimmer, also hatte ich keinen blassen Schimmer, was mich erwartete. Aber das sollte sich schnell ändern. Die erste Woche war normal. Aber dann traf ich meine Mitbewohner. Der eine war Richard, ein komischer Typ, der etwas sorglos und zerzaust wirkte, und der andere hieß Brad, der das komplette Gegenteil war. Brad war viel geselliger und extrovertierter, und das Lustige war, dass er in ein paar Wochen ausziehen würde. Bevor er ging, gab er mir ein paar Warnungen über Richard. Er sagte mir, dass Richard zwar manchmal großartig sein konnte, aber definitiv ein bisschen seltsam war. Ich fragte ihn, was er damit meinte, und er sagte einfach, ich solle die Augen nach anderen Wohnmöglichkeiten offen halten. Das verwirrte mich ein wenig, aber ich versuchte nicht zu viel darüber nachzudenken. Aber am Ende hatte Brad recht. Richard war wirklich seltsam und nicht im spaßigen Sinne, den man vielleicht von einem Hippie erwarten würde. Nein, er war auf eine Art seltsam, die einem Unbehagen bereitete. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich in die Küche ging und ihn am Tisch sitzen sah, die Zeitung lesend, mit einer Orange über seinem Kopf. Ich fragte ihn, was er da mache, und seine Antwort war, dass er sich gerade Vitamin C zuführe. Ich lachte darüber, dachte, er mache einen Scherz, aber als ich ihn anschaute, war sein Gesichtsausdruck ernst. Ich versuchte ihm zu erklären, dass Ernährung nicht so funktioniere, aber er antwortete, ich solle ihm keine Vorträge halten, er kenne seinen Körper besser als jeder andere. In diesem Moment beschloss ich, dass es besser war, einfach zu ignorieren, was er sagte. Aber die Wahrheit war, Richard war vollkommen verrückt. In den folgenden Wochen begann ich noch mehr seltsame Dinge zu bemerken. Nichts wirklich Gefährliches, aber so Verhaltensweisen, bei denen man mit den Augen rollte und den Kopf schüttelte. Brad war bereits ausgezogen und ich war allein mit Richard, also gingen die seltsamen Situationen weiter. Einmal sah ich ihn im Garten mit sich selbst sprechen und als ich ihn fragte, was er da mache, sagte er, er führe ein Gespräch mit den Pflanzen. Ich dachte, es sei nur eine weitere Eigenart, bis er mir eines Tages sein Kommunikationssystem mit den Blumen zeigte und begann, merkwürdige Geräusche zu machen. Obwohl alles ein wenig seltsam war, schien es nicht bedrohlich. Er schien einfach in seiner eigenen Welt versunken. Trotz seines unverständlichen Verhaltens versuchte ich, mich anzupassen, aber die Dinge nahmen eine Wendung zum Schlechteren, als ich bemerkte, dass Richards Wahnsinn nicht nur auf seinen Eigenarten beruhte. Da war etwas Dunkleres unter der Oberfläche, und es würde nicht lange dauern, bis es ans Licht kam. Jeden Tag wurde die Atmosphäre in der Wohnung gespannter und ich merkte, dass mein Aufenthalt dort nicht so friedlich sein würde, wie ich gedacht hatte. Eines Abends, während wir vor dem Fernseher zu Abend aßen, starrte er für eine Weile ins Leere, fast so, als wäre er in Trance, und plötzlich fing er an, seinen Puls zu messen und sagte etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Mein Herz hört auf zu schlagen.« Brad war zu der Zeit noch nicht ausgezogen und hatte gelernt, mit Richards Verrücktheit umzugehen, also zeigte er wenig Besorgnis, indem er ihm einfach vorschlug, ein Nickerchen zu machen, um sich zu entspannen. Und wie ein hypochondrischer Kind aß Richard zu Ende und ging sich ausruhen, um sein totgeschlagenes Herz zu beruhigen. Ich weiß nicht, es war seltsam, aber ich war nicht wirklich in Panik. Es war einfach unangenehm. Doch als Brad auszog, nahm alles eine sehr dunkle Wendung. An dem gleichen Tag, an dem er ging, brach Richards Wahnsinn aus. Ich arbeitete in einem Supermarkt und als ich nach meiner Schicht nach Hause kam, fand ich Richard im Badezimmer vor einem zerbrochenen Spiegel stehend und sich den Kopf mit einem Rasierer rasierend. Ich fragte ihn, was er da mache, und er sagte, es sei, um seinen gebrochenen Schädel zu reparieren. »Bist du sicher, dass das sicher ist?«, antwortete ich. »Ich glaube, du solltest ins Krankenhaus gehen, Richard. Das hört sich nicht gut an.« Aber er bestand darauf, dass nicht nur sein Schädel gebrochen war, sondern dass er auch die Knochenplatten in seinem Kopf spüren konnte, wie sie sich bewegten. Ich bin kein Arzt, aber ich war mir zu 99% sicher, dass das unmöglich war. Er sah vollkommen normal aus. Es war kein Blut oder blaue Flecken zu sehen, es war einfach nur eine weitere seiner hypochondrischen Krisen. Eines Abends, als wir zu Abend aßen, machte er einen Kommentar zu meiner Wurstsoße, ein doppelt schmeichelnder Kommentar, weil es das geheime Rezept meiner Mutter war. Ich lächelte und dankte ihm, aber er verdarb alles, indem er sagte, »Du bist viel besser als meine Mutter. Sie versuchte immer, mich zu vergiften. Ich dachte, er mache einen Witz, also lachte ich, aber als ich ihn anschaute, war sein Gesichtsausdruck ernst. Er machte keinen Spaß. Das war das erste Mal, dass ich Richards dunkle Seite sah. Sein Blick war intensiv, als er sein Messer festhielt, und für einen Moment hatte ich Angst, dass er auf mich losgehen würde. Aber stattdessen nahm er einfach seinen Teller und ging in sein Zimmer. Stunden später entschuldigte er sich für sein Verhalten, und wie in einem Teufelskreis kehrte alles wieder zur Normalität zurück. Richards Verhalten, das meistens seltsam und lustig gewesen war, wurde noch seltsamer, als Weihnachten näher rückte. Sein Wahnsinn nahm zu, und es half nicht, dass wir anfingen, Drogen zu nehmen. Ich war ein später Hippie, und als Richard vorschlug, wir sollten etwas Marihuana und LSD probieren, dachte ich nicht an die psychischen Probleme, die er bereits hatte. Alles, was ich wollte, war, dass er sich besser fühlte. Also stimmte ich zu. Aber Gott, was hatte ich da gedacht? Richard nahm Drogen nicht nur zum Spaß wie meine Freunde und ich in Little Rock, er wurde süchtig. Jede Nacht nahm er mehr und mehr und innerhalb einer Woche konnte er nicht mehr aufhören. Ich musste den LSD-Tropfer verstecken, den ich für uns gekauft hatte. Aber gerade als ich dachte, alles sei unter Kontrolle, verlor er völlig die Kontrolle. Richard war in einem erbärmlichen, chaotischen und erratischen Zustand. Jedes Mal, wenn ich ihn konfrontierte, schien er wie eine verzerrte Version von sich selbst. Es gab Nächte, in denen ich aufwachte und ihn fand, wie er mit sich selbst sprach oder auf die Wände starrte, als würde er auf jemanden warten. Manchmal brach er ohne ersichtlichen Grund in schallendes Lachen aus, um dann plötzlich in eine unheimliche Stille zu verfallen. Das waren schwierige Tage, und ich wusste, dass ich einen Ausweg finden musste, weil die Situation mit jedem neuen Tag gefährlicher wurde. Ich fragte mich, wie ich an diesen Punkt gekommen war und was passieren würde, wenn Richard beschloss, dass ich Teil seines Wahnsinns war. Inzwischen fühlte ich, dass das normale Leben, das ich mir in dieser Wohnung erhofft hatte, wie Rauch verflog. Ich musste so schnell wie möglich da raus, bevor es zu spät war. Am Tag, nachdem Richard sich von seinem seltsamen Vorfall erholt hatte, hörte ich ihn in der Küche herumgehen. Als ich reinging, hätte ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Er war komplett nackt. »Richard, zieh dir bitte Kleidung an, um Himmels willen«, rief ich ihm zu. Aber er sah mich nur mit völliger Gleichgültigkeit an und antwortete, »Warum? Ich werde nur Müsli essen.« Und so machte er sich eine Schüssel und setzte sich hin, um zu essen, als wäre nichts passiert. Das machte mich mehr unangenehm, als ich dachte. Um ehrlich zu sein, konnte ich nicht im selben Raum mit so einem Typen bleiben, also beschloss ich zu gehen. Großer Fehler, denn Richard interpretierte das als grünes Licht, nackt durch das Haus zu laufen. Von da an, wann immer ich mich umdrehte, war er da, ging herum, als ob nichts passiert wäre. Alle meine Freunde sagten mir, ich hätte gehen sollen, sobald Richard anfing, nackt zu laufen. Aber seien wir ehrlich, es war die 70er. Ich war auch ein komischer Typ. Also dachte ich, wenn ich mit diesem Typen klarkommen konnte, würde ich mit jedem Hippie in San Francisco zurechtkommen. Aber der wirkliche Auslöser kam eines Tages, als ich nach Hause kam und ihn in der Küche Cocktails zubereiten sah. Diesmal ging ich hinein, hörte den Mixer laufen und meine erste Reaktion war Besorgnis. Also ging ich ins Wohnzimmer und schrie ihm zu, »Was machst du da?« Aus dem Nichts sagte er mir, dass er kleine Drinks machte, mit diesem monotonen Ton, den ich schon kannte. Ich wusste, er war betrunken, und als ich die Küche betrat, war der Geruch nach Whisky überwältigend. Da sah ich seinen Versuch, die Küche zu säubern, die ein totales Chaos war. Auf der weißen Arbeitsplatte lagen Flecken von einer dicken, roten Flüssigkeit. Ich ging näher und fuhr mit meinem Finger durch die Pfütze und bemerkte, dass sie klebrig war. »Richard, ist das Blut?«, fragte ich. Ohne die Fassung zu verlieren, lehnte er die Idee schlicht ab. In diesem Moment überkam mich ein Gefühl des Unbehagens, und obwohl ich wusste, dass ich Angst haben sollte, trieb meine Neugier mich dazu, den Mülleimer zu durchsuchen. Doch als ich den Deckel öffnete, wäre ich fast ohnmächtig geworden. Da war ein blutbefleckter Papierbeutel, aus dem eindeutig der Schwanz eines Waschbären herausragte. An diesem Tag gab es den größten Streit überhaupt. Ich fragte ihn hysterisch, »Was in Gottes Namen machst du da?« Daraufhin gab er mir eine der ungewöhnlichsten Ausreden meines Lebens. Er stoppte den Mixer und sagte, er mache einen Milkshake, um sein Herz schrumpfen zu lassen. »Was?« Dieser Typ dachte wirklich, er könne eine seltsame Krankheit heilen, indem er Waschbärinnereien mit Gin und Cola mischte. In diesem Moment konnte ich es nicht mehr ertragen. Es war der letzte Tropfen. Ich hatte den Punkt erreicht, an dem es völlig verrückt war, bei ihm zu bleiben. Also entschloss ich mich, so schnell wie möglich wegzukommen. Noch in derselben Nacht rief ich einen alten Freund aus dem Camp an, erklärte ihm alles und flehte ihn an, mich bei ihm unterzubringen. Ich arbeitete weiterhin im Supermarkt, holte ein paar extra Stunden rein und da ich bei ihm keine Miete zahlen musste, konnte ich ein bisschen Geld für den Bus sparen. Schließlich im Januar 77 verließ ich San Francisco und sah nie wieder zurück. 2 Jahre später, im März 79, fand ich mich wieder in Little Rock bei meinen Eltern, arbeitete in einem anderen Supermarkt. Teil meiner Arbeit war es, die Zeitungen auszupacken und in der Nähe der Kasse zu platzieren. Ich genoss meine Arbeit und nahm mir oft Zeit, meinen Kaffee zu trinken, während ich die Sportseiten einer Zeitung durchblätterte. Aber eines Morgens, als ich die Nachrichten las, stieß ich auf eine Schlagzeile, die mir eiskalt den Rücken runterlief. Prozessbeginn für einen Kannibalenmörder. Es war eine dieser Schlagzeilen, die dich dazu bringen, deinen Kaffee abzusetzen und die Augen weit zu öffnen. Also begann ich den Artikel zu lesen, und als ich weiterlas, hielt mein Herz fast an, als ich sah, um wen es ging. Ein paar Zeilen weiter traf mich der Name wie ein Blitz. Richard Chase. Ja, mein alter Mitbewohner. Es gab sogar ein Foto von ihm neben dem Text, und es war eindeutig der gleiche Typ, mit dem ich fast 1 Jahr lang ein Zimmer geteilt hatte. Nach dem Verlassen dieses Hauses wurde Richards Zustand nur noch schlimmer. Im Winter 1977 begann er unvorstellbare Dinge zu tun. Zuerst schoss er auf einen zufälligen Mann auf der Straße. Dann versuchte er, in ein Haus einzubrechen, aber da niemand da war, ging er wieder. Doch als die Familie zurückkam, bekam er Panik und rannte weg. Ein anderes Mal brach er in eine Kindertagesstätte ein, verkleidet in Kinderkleidung. Das war wirklich pervers. Was versuchte er zu tun? Bald darauf versuchte Richard, wieder in ein Haus einzubrechen und tötete eine schwangere Frau. Was ich darüber las, war erschreckend. Bevor er mit der Leiche schlief, steckte er Hundekot in ihren Mund. Es lässt einen fragen, was in einem Menschen vorgeht, um so etwas Schreckliches zu tun. Ich verfolgte den Fall eine Weile und war fast erleichtert, als ich hörte, dass er die Todesstrafe bekommen hatte. Doch er entschied sich, sein eigenes Leben zu beenden, bevor man ihn in den elektrischen Stuhl setzte. Es war, als wollte er auf seine eigene Weise aus dem Leben scheiden. Was mich wirklich störte, war, dass manche Leute sagten, er sei nicht verrückt gewesen und dass er wusste, was er tat. Ich sage nicht, dass er keine Strafe verdient hat, nein, keineswegs. Tatsächlich, wenn ich die Chance hätte, würde ich ihm gerne in den Hintern treten. Aber was mich stört, ist das fehlende Verständnis. Ich lebte mit diesem Typen, aß mit ihm am Tisch und natürlich war er lange vor den Morden völlig verrückt. Dieser Typ war wie ein wilder Hund in einem Porzellanshop. Und obwohl das, was er tat, eine Tragödie ist, überrascht es mich nicht vollständig. Ich fühle mich einfach glücklich, rechtzeitig aus dieser Situation rausgekommen zu sein. Wenn noch ein paar Monate vergangen wären, könnte ich die Person gewesen sein, die am Straßenrand lag, ein weiteres Opfer seines Wahnsinns. Gott sei Dank entschloss ich mich, mich von ihm fernzuhalten, aber was mich wirklich beschäftigt, ist nicht das Überlebensgefühl, sondern die wirkliche Frage, woher kommt all dieses Böse? Wie und wann wird jemand so verdreht und monströs? Es ist ein Rätsel, das mich verfolgt, weil mich diese Erinnerungen an Richard und seinen Wahnsinn daran erinnern, wie fragil die Grenze zwischen Wahnsinn und Vernunft ist. Es begann alles in meinem zweiten Jahr an der Universität, damals im Jahr 2011. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Monat, aber ich weiß noch, dass es Winter war. Ich lebte mit meinen beiden besten Freundinnen, Laura und Anna. Wir waren gerade in unser erstes Haus außerhalb des Campus gezogen und genossen das Gefühl der Freiheit, das mit dem Verlassen der Wohnheime und der dortigen Partystimmung einherging. Wir begannen ein bisschen mit allem zu experimentieren. Alkohol, Drogen, die üblichen Dinge im Universitätsleben. Doch bald mischten wir uns mit einer Gruppe, die härtere Sachen nahm, wie Kokain und Substanzen wie MDMA. Nach einer Weile zogen Laura und ich uns jedoch zurück. Uns wurde klar, dass wir unsere Gesundheit und unsere akademische Leistung gefährdeten. Anna hingegen entschied sich, weiterzumachen, und ihr Verhalten wurde immer extremer. Ich bin nicht jemand, der andere für ihre Entscheidungen verurteilt, aber ich denke, das ist ein wichtiger Teil dessen, was als nächstes geschah. Eines Nachts beschlossen wir, auf eine Party zu gehen, und wie immer trennten wir uns dort für eine Weile. Ich hatte vor, früh nach Hause zu gehen, also bot Anna an, Laura zu begleiten. Wir hatten eine strikte Regel, uns nachts nicht zu trennen, aber an diesem Abend ging etwas schief. Anna ließ sich ablenken und ging mit einem Typen mit, sodass Laura allein auf dem Heimweg war. Es war nur ein unglücklicher Moment, doch ein Fremder folgte ihr und etwas Schreckliches geschah. Ich fühle mich bis heute schlecht, weil ich an diesem Abend gegangen bin, aber es liegt in der Vergangenheit und ich muss es akzeptieren. Am nächsten Morgen kehrte ich nach Hause zurück und Laura erzählte mir, was passiert war. Sie war sehr aufgewühlt, deutlich verstört, etwas, das für sie völlig untypisch war. Sie sagte mir, dass sie Anna eine wütende Nachricht geschickt hatte, in der sie ausdrückte, wie schlecht sie sich fühlte, weil sie allein nach Hause gehen musste. Doch anstatt sich zu entschuldigen, reagierte Anna aggressiv und abweisend. Sie sagte ihr, sie solle aufhören zu jammern und darüber hinwegkommen. Es war seltsam und schwer zu verdauen, aber wir versuchten, unser Leben normal weiterzuführen. Es war Montag, also ging Laura zur Arbeit und ich zum Unterricht. Im Laufe des Tages tauchte Anna plötzlich an Lauras Arbeitsplatz auf, einem recht belebten Bereich des Campus. Und zu aller Überraschung begann sie, Laura anzuschreien und sie vor über 60 Menschen mit Beleidigungen zu überhäufen. Es war so chaotisch, dass der Sicherheitsdienst eingreifen und sie entfernen musste. Zu diesem Zeitpunkt war Annas Mutter zu Besuch bei uns und sichtlich besorgt, aber sie entschied sich, sich nicht einzumischen. Als Anna nach Hause kam, war ich bereits aus der Uni zurück und stand in der Küche. Doch sie kam mit derselben unkontrollierten Wut herein. Eigentlich wollte ich mich nicht in ihren Streit mit Laura einmischen, aber plötzlich richtete sie ihren ganzen Zorn auf mich. Ich schwöre, ich hatte noch nie jemanden so wütend gesehen. Ich versuchte sie zu ignorieren, zog mich in mein Zimmer zurück und atmete tief durch, um mich zu beruhigen. Doch dann hörte ich Laura draußen auf dem Seitengang weinen und mit ihrer Mutter telefonieren. In diesem Moment bekam ich ein mulmiges Gefühl im Magen. Ich wusste, dass gleich eine weitere Konfrontation stattfinden würde. Plötzlich betrat Laura das Haus, und gerade als ich dachte, alles würde sich beruhigen, fingen die beiden wieder an zu schreien. Es war reines Chaos. Das Geschrei war ohrenbetäubend. Laura verteidigte sich und sagte Anna, dass sie zu weit gegangen sei, doch das brachte Anna nur noch mehr in Rage. Das Geschrei wurde immer lauter, bis ich es nicht mehr ertragen konnte. Ich entschied mich einzugreifen, denn die Situation eskalierte vollkommen und Annas Mutter war anwesend. Ich forderte Anna auf, sich zu beruhigen und zu gehen, doch ihre Antwort war mir klar zu machen, dass ich hier nichts zu suchen hätte und mich nicht einmischen sollte. In diesem Moment geriet alles außer Kontrolle. Anna stürmte auf Laura zu und begann auf sie einzuschlagen, während Laura sich so gut es ging verteidigte. Mir war klar, dass das zu viel war, also ging ich dazwischen und schaffte es, sie zu trennen. Doch kaum war Laura außer Reichweite, rannte sie in ihr Zimmer. Aber Anna folgte ihr sofort und hielt die Tür auf, als Laura sie schließen wollte. Von da an eskalierte alles noch mehr. Anna sah aus wie ein wildes Tier, außer sich, unkontrollierbar. Sie trat, schlug und schrie Beleidigungen und Drohungen. Angesichts des Chaos rannten Laura und ich in Richtung Veranda. Doch kurz darauf hörten wir Annas Mutter verzweifelt ihren Namen schreien. Laura und ich sahen uns erschrocken an. Uns war klar, dass wir schnell etwas tun mussten. Ich sagte Laura, sie solle nach draußen laufen und den Notruf 112 wählen. In diesem Moment öffnete Anna die Haustür, hielt ein riesiges Küchenmesser in der Hand und schrie, dass sie Laura umbringen würde. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits alle Nachbarn draußen und versuchten zu verstehen, was vor sich ging. Es war einfach nur noch peinlich. Ich bin normalerweise kein Mensch, der sich auf Kämpfe einlässt, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand meiner besten Freundin etwas antut. Also sprang ich ohne nachzudenken auf Anna und schaffte es irgendwie, ihr das Messer aus der Hand zu reißen und es in den Garten zu werfen. Gerade als ich es holen wollte, war Anna wieder im Haus und diesmal hielt sie ein weiteres Messer. Doch jetzt richtete sie es gegen sich selbst. Ihre arme Mutter war hysterisch, flehte sie an, aufzuhören, aber Anna schien völlig außer Kontrolle. Die ganze Situation war ein Desaster und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Doch plötzlich, in einem weiteren Wutanfall, hob Anna das Messer erneut. Diesmal richtete sie es auf mich. Ich konnte ihren Angriffen nur knapp entkommen. Ich rannte buchstäblich um mein Leben, während sie mir dicht auf den Fersen war. Schließlich schaffte ich es zu einem Nachbarn, der mir die Tür öffnete. Ich konnte sie gerade noch rechtzeitig hinter mir schließen und ließ Anna draußen stehen. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass Laura auch dort war. Sie sagte mir, dass sie bereits die Polizei gerufen hatte. Währenddessen hörten wir weiterhin Annas Schreie durch die Straße hallen. Wir waren tief erschüttert, dankbar, dass wir Hilfe geholt hatten, aber immer noch voller Angst. Schließlich traf die Polizei mit einem Krisenteam ein. Sie nahmen Anna fest und brachten sie ins Krankenhaus zur psychiatrischen Untersuchung. Laura und ich haben Anna nach diesem Tag nie wieder gesehen. Wir verbrachten noch ein paar Wochen bei gemeinsamen Freunden, aber zum Jahresende entschieden wir uns wegzuziehen. Dieser Ort war voller schmerzhafter Erinnerungen, denen wir nicht ins Auge sehen wollten. Mit der Zeit erfuhr ich, dass Anna einen psychotischen Schub erlitten hatte, ausgelöst durch eine Kombination aus Drogenkonsum und zugrunde liegenden psychischen Problemen. Diese Erkenntnis war eine Offenbarung für mich. Sie lehrte mich viel über psychische Gesundheit und die Kämpfe, die viele junge Menschen durchmachen. Zu sehen, in welchem Zustand Anna geraten war, war genug, um mich für den Rest meines Lebens von Drogen und Menschen mit Suchtproblemen fernzuhalten. Ich habe mit dem größten Idioten gelebt, den man sich nur vorstellen kann. Sein Name war Sam. Ein 1,80 Meter großer Afro-Latino aus New Jersey, der innerhalb eines Wimpernschlags von einem Tornado der Wut zu manischem Gelächter wechseln konnte. Ernsthaft, es gab nichts dazwischen. Wenn man ihn beim Lachen erwischte, war es erträglich, aber wenn man ihn in einem seiner Wutausbrüche erlebte, wurde er unerträglich. Sam arbeitete als Roadie für eine Hardcore-Rockband, die an der Ostküste tourte. Also war einer der wenigen Vorteile, sein Mitbewohner zu sein, dass er wochenlang nicht zu Hause war und trotzdem seinen Anteil an der Miete zahlte. Eines Tages, mitten im Juli, hatte ich die Fenster geöffnet, genoss eine eiskalte Limonade und hörte lateinamerikanische Musik aus einer anderen Wohnung. Alles war ruhig und entspannt. Doch dann stürmte Sam wie ein Orkan in die Wohnung, völlig mit Staub und Mörtel bedeckt und brüllte: »Bro, hast du irgendwelche Ziegelsteine?« Ich hatte gerade angefangen, für Uber zu fahren, während ich versuchte, meine Schauspielkarriere voranzutreiben, also nein, ich hatte keine Ziegelsteine. Und wozu brauchte ich welche? Plötzlich rannte er zur Treppe, als wäre er auf einer Mission, und in diesem Moment hörte ich draußen Kinderschreie. Als ich nachsah, sah ich eine Gruppe von etwa 11-jährigen Kindern, die auf Spanisch Beleidigungen riefen und Ziegelstücke auf unser Gebäude warfen. Ich lachte über die Szene, als die Kinder plötzlich in alle Richtungen davonrannten. Und in genau diesem Moment, bam, landete ein Ziegelstein genau dort, wo sie eine Sekunde zuvor gestanden hatten. Das war Sam, ein Magnet für Ärger. Ich konnte irgendwo hingehen, um etwas zu besorgen, und am Ende in einen Ziegelsteinkampf mit einer Gruppe von Vorschulkindern geraten. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Schlägerei gehabt. geschweige denn mit einer Gruppe von streitsüchtigen Kindern, aber mit Sam waren solche Dinge alltäglich. Dann im Oktober informierte mich Sam, dass er für einen ganzen Monat mit seiner Band auf Tour gehen würde und erst in der zweiten Novemberwoche zurückkäme. Also sollte ich seinen Anteil der Miete übernehmen, weil er kein Geld hatte. Das war eine große Belastung für mich, also beschwerte ich mich bei Sam, dass er das nicht im Voraus geplant hatte und erinnerte ihn daran, dass es seine Verantwortung sei, seine Miete zu zahlen. Doch er bestand darauf, dass er keinen ganzen Monat bezahlen würde, wenn er sowieso nicht da sei. Das führte zu einem heftigen Streit zwischen uns, und in diesem Moment hatte ich wirklich Angst, dass Sam mich schlagen könnte. Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er, wenn er einmal zuschlug, nicht bei einem Schlag aufhören würde. Also akzeptierte ich es einfach und ließ es auf sich beruhen. Als er endlich auf Tour ging, versuchte ich zu entspannen und zumindest die Zeit allein in der Wohnung zu genießen. Doch nach ein paar Tagen fühlte sich das Leben ohne ihn nicht mehr so großartig an. Eines Abends kurz vor Halloween war ich in der Küche und bereitete mein Abendessen zu, als es an der Tür klopfte. Ich beschloss nachzusehen, wer es war. Zu dieser Zeit hatten wir Gegensprechanlagen, aber die waren ehrlich gesagt eine Katastrophe. Man konnte nur ein paar Wörter verstehen und es war ein Glücksspiel, ob man herausfand, wer auf der anderen Seite stand. Dieses Mal war keine Ausnahme. Als ich auf den Knopf drückte, hörte ich nur eine Stimme mit lateinamerikanischem Akzent das Wort Pizza sagen. Also nahm ich an, dass es ein Lieferbote war, der sich im Apartment geirrt hatte, was häufig passierte. Ich ging zur Tür und öffnete sie einen Spalt, um mit dem Typen zu sprechen, doch plötzlich stürmten drei Männer in meine Wohnung, schlugen die Tür zu und warfen mich zu Boden wie ein Spielzeug. Zuerst dachte ich, es seien Polizisten, weil sie auf mich lossprangen, Waffen zogen und schrien, vor ihm auf den Boden. Aber nach einer Weile wurde mir klar, dass sie einfach nur Räuber waren. Als ich am Boden lag, rasten meine Gedanken. Verzweifelt suchte ich nach einem Weg, um aus der Situation herauszukommen. Doch bevor ich überhaupt nachdenken konnte, fing einer von ihnen an, mich nach etwas zu fragen. Aber mein Kopf war wie leer gefegt und das Einzige, was ich sagen konnte, war, dass ich nicht wusste, wovon sie redeten. Ich bot ihnen die $20 an, die ich in meiner Brieftasche hatte, aber das schien sie nur zu beleidigen. Stattdessen bekam ich eine Flut von Tritten. Nachdem sie mich geschlagen hatten, begannen sie, die Wohnung zu durchwühlen, als suchten sie nach einem verborgenen Schatz. Und wenn ich sage »durchwühlen«, dann meine ich das buchstäblich. Sie warfen alles durcheinander, Schubladen flogen, Gegenstände lagen überall herum, Papiere waren verstreut. Es war pures Chaos. Ich warf einen Blick auf ihre Gesichter und bemerkte, dass sie alle schmutzig waren, mit Staub bedeckt und schwarze Handschuhe trugen. Sie sahen nicht wie professionelle Diebe aus. Ich stellte mir vor, dass sie wahrscheinlich Dealer ausraubten. Aber Sam? Er schien mir nicht der Typ zu sein, der in so etwas verwickelt war. Dann hörte ich einen von ihnen sagen, »Bist du sicher, dass das der richtige Ort ist, Mann?« Ein anderer antwortete, »Ich weiß nicht, sie sagten mir nur, dass es hinter der Tür liegt.« Ich war erleichtert zu hören, dass sie sich offenbar geirrt hatten und vielleicht bald wieder verschwinden würden. Ich dachte, sie würden mein Handy mitnehmen, damit ich niemanden anrufen konnte. Also sagte ich ihnen, dass es auf dem Tisch neben meinem Essen lag und dass ich nicht die Polizei rufen würde, wenn sie einfach nur gingen. Doch dann hörte ich die Tür des Gebäudes zuschlagen und eine vertraute Stimme die Treppe hinaufbrüllen. Sam. Er war früher von seiner Tour zurückgekehrt. Und er war stinksauer. Als er die Tür aufriss, brüllte er etwas, das nicht gerade druckreif war. Dann bemerkte er das Chaos und die Typen. Anstatt einzufrieren, schrie er los, »Wer zum Teufel seid ihr?« Und bevor der Kerl mit der Waffe reagieren konnte, sprang Sam auf ihn los. Der Räuber verlor das Gleichgewicht, ließ die Waffe fallen und Sam prügelte wie ein Wahnsinniger auf ihn ein. Die anderen beiden Typen griffen ein, aber Sam drehte völlig durch. Ich versuchte zu helfen, aber bald wurde mir klar, dass ich nur im Weg stand. Innerhalb weniger Sekunden hielten die Räuber die Hände hoch und Sam hielt ihre eigene Waffe auf sie gerichtet. Er war blutverschmiert, aber sie hatten keine Chance. Er brüllte sie an, rauszugehen, während ich die Polizei rief. Erst dann bemerkte ich es. Sam hatte ein Messer in der Schulter stecken. Diese Nacht verbrachte ich damit, das Chaos in der Wohnung aufzuräumen, während Sam im Krankenhaus behandelt wurde. Um 1 Uhr morgens kam er zurück, völlig betrunken, obwohl der Arzt ihm gesagt hatte, er solle wegen der Medikamente keinen Alkohol trinken. Ich hielt kurz inne und sagte, »Hey Sam, danke, dass du mir das Leben gerettet hast.« Er schaute mich für einen Moment an, als würde er es wirklich verstehen. Dann sagte er nur, »Egal, Mann, Aber kurz bevor er ging, hielt er an, grinste und sagte, »Hast du die Gesichter dieser Typen gesehen? Lächerlich!« Dann lachte er dieses unheimliche Lachen und verschwand in seinem Zimmer. Also lebte ich über ein Jahr mit dem größten Idioten auf diesem Planeten, und heute weiß ich, dass ich diesem Idioten mein Leben verdanke. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie seltsam es ist, einen Mitbewohner zu haben? Ich meine, es ist eine Sache, wenn es Freunde aus der Universität sind, aber eine ganz andere, wenn man sich den Wohnraum mit einem völlig Fremden teilt. Ich erzähle dir das, weil ich eine Geschichte über einen ehemaligen Mitbewohner habe, die mich gelehrt hat, niemandem zu vertrauen. Es ist wahr, dass wir alle unsere Geheimnisse haben, aber das Geheimnis meines Mitbewohners, ich werde ihn Marco nennen, um seine wahre Identität nicht preiszugeben, war weitaus dunkler als das der meisten anderen. Alles begann, als ich mich entschied, umzuziehen. Mein Mietvertrag wurde in jenem Jahr nicht verlängert, also musste ich dringend eine neue Unterkunft finden, bevor ich auf der Straße landen würde. Dann fand ich eine Anzeige im Internet, die meine Aufmerksamkeit erregte. Eine Wohnung zu einem sehr guten Preis und nicht allzu weit von meiner Arbeit entfernt. Der Besitzer suchte jemanden, der sich die Kosten mit ihm teilen würde. Beim Treffen erzählte ich ihm, dass ich der perfekte Mitbewohner für ihn sei. Marco machte auf mich zunächst einen guten Eindruck. Er wirkte ruhig, fleißig und ziemlich ernst. Die ersten Tage verliefen ganz normal. Marco arbeitete nachts, sodass wir nicht viel Zeit miteinander verbrachten. Ich hatte einen Bürojob und war den größten Teil des Tages außer Haus. Wir liefen uns nur gelegentlich über den Weg und plauderten ein wenig. Aber im Allgemeinen lebte jeder in seiner eigenen Welt. Eines der Dinge, die mir an der Wohnung am besten gefielen, war, dass wir getrennte Zimmer hatten, obwohl wir den Wohnraum teilten. Das gab mir das Gefühl, alleine zu leben. Doch eines Nachts, während ich fernsah, hörte ich ein seltsames Geräusch aus Marcos Zimmer. Zunächst dachte ich, er sei früher von der Arbeit zurückgekommen, aber das Geräusch hörte nicht auf und ich begann mir Sorgen zu machen. Also entschied ich mich nachzusehen, ob alles in Ordnung war. Ich klopfte an die Tür, bekam aber keine Antwort. Also warf ich einen Blick hinein. Der Raum war dunkel, doch ich konnte ihn auf dem Boden sitzend sehen, mit überkreuzten Beinen vor sich hin murmelnd. Ich starrte ihn einen Moment lang an und versuchte zu verstehen, was er da tat. Schließlich rief ich ihn, »Marco, alles in Ordnung?« fragte ich etwas überrascht. Plötzlich hielt er inne, schaute auf und blickte mich an. Doch seine Augen waren glasig, sein Lächeln seltsam. Es ließ mich frösteln. Marco erklärte mir jedoch, dass er nur meditierte. Das ergab auf eine Weise Sinn, aber es war dennoch beunruhigend. Denn wenn er wirklich meditierte, warum machte er dann so viel Lärm? Meine Instinkte sagten mir, dass etwas nicht stimmte, aber ich wollte mich nicht einmischen und schloss die Tür. In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen. Am nächsten Morgen war Marco jedoch gut gelaunt und wir unterhielten uns über alltägliche Dinge, Arbeit, Frauen und so weiter. Doch dieses seltsame Gefühl blieb tief in mir bestehen. Nach und nach wurde es immer merkwürdiger. Jedes Mal, wenn Marco von der Arbeit nach Hause kam, sah ich, wie er die Lichter an- und ausschaltete, ohne ersichtlichen Grund. Nachts hörte ich Geräusche im Flur, als würde jemand herumlaufen. Aber jedes Mal, wenn ich ihn darauf ansprach, tat er es als meine Einbildung ab. Das machte mich nur noch misstrauischer. Eines Nachts, als ich bereits im Bett lag, hörte ich einen lauten Knall aus seinem Zimmer. Diesmal war das Geräusch viel lauter als sonst und wurde von einem leisen Murmeln begleitet. Ich sprang auf, rannte zu seiner Tür und klopfte mehrmals. Doch keine Antwort. Ich war mir sicher, dass ich etwas hörte. Ein Wispern. Ein Kratzen. Mein Kopf drehte sich vor Gedanken. Wenn ich einfach so eintreten würde und es sich als harmlos herausstellte, könnte ich Ärger mit ihm bekommen. Nach ein paar angespannten Minuten beschloss ich schließlich, etwas zu unternehmen. Gerade als ich mich dazu entschied, öffnete Marco die Tür. Aber nur einen Spalt breit. Nur sein Gesicht war zu sehen. »Was brauchst du?«, fragte er ruhig. Ich erzählte ihm von den Geräuschen. Doch er erklärte mir, dass er nur vor dem Schlafengehen trainiert hatte. Vermutlich habe ich das Geräusch seiner Hanteln gehört. Aber diese Erklärung erschien mir unplausibel. Es klang ganz sicher nicht nach Hanteln oder jemandem, der trainierte. Aber im Moment konnte ich nichts weiter tun. Am nächsten Tag sagte Marco, dass ihm von etwas, das er gegessen hatte, schlecht sei und er deshalb viel Zeit im Badezimmer verbrachte. Und das brachte mich auf eine Idee. An diesem Abend sagte ich ihm, dass ich früh schlafen gehen und eine Schlaftablette nehmen würde. Mir entging nicht, wie seine Augen aufleuchteten, als ich das sagte. Wieder hörte ich seltsame Geräusche, aber ich wartete darauf, dass Marco ins Bad ging. Und als er es endlich tat, sah ich, dass seine Tür nicht abgeschlossen war. Das war meine Chance. Adrenalin durchströmte mich, als ich mich langsam in sein Zimmer schlich. Ich hatte keine Ahnung, was ich dort finden würde. Doch was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Das Zimmer war ein einziges Chaos. Die Wände und der Boden waren mit dunklen Symbolen bedeckt, vielleicht Farbe oder etwas anderes. Unangezündete rote Kerzen standen überall herum. Doch das Schrecklichste. Überall auf dem Boden lagen die Überreste kleiner toter Tiere. Mein Herz raste. Aber gerade als ich dachte, es könnte nicht noch gruseliger werden, hörte ich ein Wispern aus einer dunklen Ecke. Ich hielt den Atem an. Und dann sah ich sie. Ein Mädchen, gefesselt und geknebelt. Sie war verletzt, ausgehungert. Wie lange war sie schon hier? Und warum hatte ich sie nie gehört, wenn Marco nicht zu Hause war? Hatte er sie betäubt? Eine Panikwelle überkam mich. Ich musste die Polizei rufen. Vorsichtig schloss ich die Tür und bedeutete dem Mädchen, leise zu sein. Doch dann wurde mir schwindelig. Der Schock forderte seinen Tribut. Ich setzte mich auf das Sofa im Flur, versuchte mich zu beruhigen. Doch plötzlich hörte ich die Badezimmertür. Marco kam heraus. Als er mich dort sitzen sah, veränderte sich sein Gesichtsausdruck. »Alles okay? Du siehst blass aus«, fragte er misstrauisch. Ich versuchte, meine Stimme zu kontrollieren. »Ich hatte nur etwas niedriger Blutdruck. Ich glaube, die Tablette wirkt nicht richtig.« Er nickte, trat näher. »Tief durchatmen. Auf drei. Eins, zwei, drei.« Ich fühlte mich wie die Hauptfigur in einem Horrorfilm. Dann passierte alles schnell. Ich versuchte, mein Handy zu greifen, doch Marco riss die Tür auf und packte mich mit erschreckender Kraft am Hals. Er würgte mich. Ich wusste, entweder ich tue etwas oder ich sterbe. In einer verzweifelten Bewegung rammte ich ihm mein Handy gegen den Kopf, immer wieder. Endlich ließ er los. Ich rannte um mein Leben, doch auf der Treppe stolperte er und fiel hinunter. Die Polizei fand das Mädchen und Marco, er war kein Mieter. Er hatte die Vorbesitzer ermordet und das Mädchen war sein nächstes Opfer. Doch er starb dort auf der Treppe. Und Jahre später? Das Mädchen und ich sind nun zusammen. Ihre Vergangenheit wird immer ein Schatten sein, aber wir finden gemeinsam etwas Licht in der Dunkelheit. In meinem ersten Jahr an der Universität teilte ich mir ein Zimmer mit einem Jungen namens Ted. Er hatte ein Stipendium und war ein Genie, aber er war unglaublich schüchtern. Ich versuchte, ein Gespräch mit ihm anzufangen, aber er antwortete kaum. Nach ein paar Wochen lernten wir uns etwas besser kennen und dann erzählte er mir, dass seine Mutter alleinerziehend war und ihn großgezogen hatte, bis sie an einer Überdosis starb, als er 12 Jahre alt war. Danach wurde er von einem älteren Mann adoptiert, aber dieser Mann schien nicht viel vom Leben zu haben. Er verbrachte seine Tage nur damit, Autos anzusehen und zu reparieren, bis er ein paar Wochen vor Teds Studienbeginn ebenfalls starb. Ted sagte, dass er es liebte, Pflanzen anzubauen, aber die meisten starben, bevor er etwas ernten konnte. Er glaubte immer, dass er vom Pech verfolgt wurde. Teds Leben war nicht einfach. Er wurde in der Sekundarschule stark gemobbt und einer der Mobber war ein Junge namens Tommy, der ebenfalls an der Universität war und sogar im selben Wohnheim wohnte. Tommy und sein Komplize Alan waren typische Problemjugendliche. Trotz Teds Bemühungen, ihnen aus dem Weg zu gehen, dauerte es nicht lange, bis er wieder auf sie traf und alte Traumata erneut erlebte. Sobald Tommy herausfand, dass Ted an derselben Universität war, begann er, bösartige Gerüchte über den Tod von Teds Mutter und seine finanzielle Situation zu verbreiten, was dazu führte, dass andere ihn erneut schikanierten. Ted fühlte sich wie zurück in der Schule und stand sehr früh auf, um zu duschen und niemandem zu begegnen. Natürlich konnte ich nicht tatenlos zusehen und gelegentlich griff ich ein und drohte, sie zu melden, falls sie mit dem Mobbing weitermachten. Einmal war Ted gerade im Badezimmer, als Tommy und Alan beschlossen, sich über ihn lustig zu machen. Sie stahlen seine Handtücher und Kleidung und forderten ihn auf, nackt in sein Zimmer zurückzukehren. Da rief ich die Hausverwaltung an, damit sie eingriff. Kurz nach diesem Vorfall gingen Tommy und Alan eines Abends mit ihren Freundinnen aus und auf dem Rückweg hatten sie einen schrecklichen Unfall. Niemand überlebte und es war eine furchtbare Tragödie. Die Polizei begann daraufhin, den Unfall zu untersuchen und entdeckte bald, dass jemand die Bremsen des Autos manipuliert hatte. Es stellte sich heraus, dass Alan auf der Party, auf der sie zuvor gewesen waren, einen Streit mit einem anderen Jungen namens Tommy hatte. Tommy war ein beliebter Student, aber auch als Unruhestifter bekannt, weshalb eine Befragung durchgeführt wurde. Die Polizei nahm ihn fest und die Schule verwies ihn sofort, da er bereits auf Bewährung war. Der Skandal geriet mit der Zeit in Vergessenheit und wir alle versuchten weiterzumachen, bis ich eines Nachts plötzlich aufwachte. In der Dunkelheit war ich überrascht, dass das Licht aus war, denn Ted schlief normalerweise mit Licht. Ich rief seinen Namen, bekam aber keine Antwort. Ich stand auf, um das Licht anzuschalten und bekam eine Gänsehaut, als hätte jemand hinter mir gestanden. Als ich das Licht anmachte, sah ich Ted auf der Bettkante sitzen. »Warst du hinter mir, Mann?«, fragte ich ihn. Doch er antwortete nur kalt »Nein«. Anstatt mir zu erklären, warum er nicht schlief, legte er sich einfach hin und schloss die Augen, als würde er schlafen. Ich war ein wenig beunruhigt, besonders als ich hörte, wie er vor sich hin murmelte. Ich konnte nicht verstehen, was er sagte. Ich versuchte, es zu ignorieren und wieder einzuschlafen, aber im nächsten Moment schaltete Ted das Licht wieder aus. Ich verstand nicht, was mit ihm los war, also schaltete ich es schnell wieder an und sagte ihm, dass ich es in dieser Nacht anlassen musste. Ich schlief kaum und beschloss am nächsten Morgen, eine Beschwerde an die Universität zu schreiben, in der ich erklärte, dass ich dachte, Ted brauche Hilfe. Es war nicht das erste Mal, dass er sich seltsam verhielt. Oft sprach er mit sich selbst, versteckte Dinge, und einmal sah ich ihn sogar seltsam lachen, sein Gesicht blass, als hätte er tagelang nichts gegessen. Nachdem ich den Brief geschrieben hatte, kehrte ich ins Wohnheim zurück, um nach ihm zu sehen. Ich schwänzte meine letzte Vorlesung und eilte zurück. Glücklicherweise war Ted noch nicht im Zimmer, also nutzte ich die Gelegenheit, seine Sachen zu durchsuchen, um Hinweise auf sein Verhalten zu finden. Es dauerte nicht lange, bis ich etwas Wichtiges entdeckte. Ein Tagebuch. Als ich es öffnete, war ich schockiert von den grauenhaften Notizen, die er geschrieben hatte. Ted hatte den Streit zwischen Tommy und Alan inszeniert. Er hatte sogar eine Drohnachricht geschickt, die vorgab, von Alan zu stammen. Er beschrieb detailliert, wie er die Bremsen des Autos manipuliert hatte, in dem Tommy sitzen würde. Ich war so vertieft ins Lesen, dass ich nicht bemerkte, wie Ted zurückkam, bis ich spürte, dass jemand direkt hinter mir stand. Ich drehte mich schnell um, mein Herz blieb fast stehen, als ich erkannte, dass Ted plötzlich hinter mir war. Bevor ich den Mund aufmachen konnte, schlug er mich mit einer Eisenstange nieder. Alles wurde schwarz. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, konnte ich nichts sehen. Es war völlige Dunkelheit. Ich bemerkte, dass meine Hände gefesselt waren. Mein Herz blieb fast stehen, als mir klar wurde, dass Ted mich im Kofferraum seines Autos eingesperrt hatte. Ich begann zu schreien und gegen die Wände des Kofferraums zu schlagen, versuchte mich zu bewegen, aber es war schwer zu atmen. Ich konnte nicht begreifen, warum Ted mir so etwas antun würde, wo ich doch immer sein Freund gewesen war. Jede Sekunde fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Doch plötzlich hielt das Auto an. Ted öffnete den Kofferraum und schlug mir mit einer Schaufel auf den Kopf. Dann schloss er ihn wieder und fuhr weiter. Der Schmerz war unbeschreiblich. Ich war mir sicher, dass ich sterben würde und dachte nur an meine Eltern, an ihre Verzweiflung, weil sie nicht wussten, wo ich war, was ich damals nicht wusste. Ein anderer Student hatte alles gesehen und die Polizei alarmiert. Sie begannen, Teds Auto zu verfolgen. Ich war inzwischen bewusstlos. Ted hatte mich in sein altes Haus gebracht, um mich verschwinden zu lassen. Die Beamten fanden Teds Auto bald und entdeckten im Kofferraum zwei blutige Zähne von mir. Sie mussten schnell handeln. Als sie Ted fanden, lachte er, während er mich in einer flachen Grube im Garten seines verstorbenen Adoptivvaters begrub. Zum Glück war es noch nicht zu spät. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Ted wurde verhaftet. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und verbrachte zuerst Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung. Ich hingegen musste jahrelang mit den Albträumen fertig werden. Bis heute verfolgen mich manchmal die Erinnerungen an das, was hätte sein können. Und ich hoffe, dass ich eines Tages endgültig darüber hinwegkomme.